Hey everyone, I'm Scott Hansen from NFL Red Zone, and you're listening to the Delay of Gain podcast.
Hallo liebe Football-Freunde, hier meldet sich Delay of Game, der Football-Podcast. Es ist Episode 299 und das bedeutet, wir springen bald um auf die große 3 vorne. Und diese Folge in dieser Woche ist natürlich wieder so ein bisschen ja außerhalb der Reihe, denn der liebe Christian hat sich in den wohlverdienten Urlaub verabschiedet und macht mal ein bisschen mit der Family ein paar Tage frei. Und ich soll nicht nur von ihm grüßen, sondern auch von Max, mit dem ich gestern noch Kontakt hatte. Den habe ich gestern gesehen. Aber er war so spontan dann leider auch nicht mehr in der Lage, seine Pläne umzuschmeißen. Er ist nämlich auch ein paar Tage jetzt in dieser Woche vor Ostern unterwegs. Aber was macht euer Host, wenn es dann mal wirklich überall klemmt? Wir laden uns einfach Leute ein, ja? Und deshalb gibt es auch heute eine besondere Episode. Ich habe eben, bevor wir hier auf Aufnahme gedrückt haben, auch mit meinem ersten Gast schon ein bisschen drüber geredet. Ich glaube, Episode 239, da war er schon dabei. Der zweite Gast der heutigen Folge ebenso. Und zwei von den damals drei Jungs, die mit dabei waren, werden heute mit mir hier ein bisschen über Football quatschen. Und genug der langen Rede. Ich begrüße erstmal an dieser Stelle den Fabian. Hallo.
Servus, Tobi. Danke für die Einladung.
Sehr gerne, ich freue mich, dass du wieder am Start bist. Alles sehr spontan, muss ich zugeben, aber es ist dann schön, wenn sich zwei Leute bereit erklären, da noch schnell irgendwie mir hier ja Unterstützung zu geben. Der Fabian, viele kennen ihn vielleicht sogar, die uns schon auch ein bisschen hören, aus dem Allgäu, schreibt uns auch immer sehr konsequent und frequentiert seine Meinungen, nicht nur zu den Seahawks, weil er Seahawks-Fan ist, sondern auch zu generell vielen anderen Themen rund um die NFL. Ein treuer Hörer von Delay of Game. Und wir haben uns zwei Themen rausgepickt heute, der Fabian und ich, und starten mal direkt mit unserem ersten Thema. Aber natürlich, jetzt geht es ja an dich, die Bierfrage. Hast du ein Bier?
Ja, ein helles von Augustiner.
Sehr gute Wahl. Ich habe tatsächlich noch eins gefunden, was im Podcast noch nicht aufgetaucht ist bisher. Es ist ein Kellerbier. Breuwastel. Weiß nicht. Ob das aus irgendwie Dornstadt ist, nicht in deiner Ecke, ne?
Nee, glaub nicht.
Nee, das ist irgendwas mit die Postleitzahl, weiß doch nicht. Mal gucken, ich bin ja jetzt nicht so der Experte für die Kellerbiere, aber es sollte was sein zu dieser Folge, was ich bisher noch nicht getrunken habe. Ich erhebe mein Glas. Vielen Dank fürs Dabeisein. Prost.
Prost.
Dann bin ich gespannt, ob unser Dritter im Bunde heute auch ein Bier parat hat, ob er dran gedacht hat. Ich habe ihm es vorher nicht gesagt, dem Fabian aber auch nicht. Ne? Also der ist hier ganz alleine vorbereitet. Jetzt aber rein in unser erstes Thema, die Offseason und Free Agency der Seattle Seahawks. Ja, Fabian, erzähl mal ein bisschen, wie hast du es erlebt? Welche Moves haben dir gefallen, welche gar nicht? Hast du überhaupt welche gefunden, die dir gefallen haben?
Ja doch, also manche haben mir schon gefallen. Also ich glaube, es ging überraschend los mit, nennen wir es jetzt mal, der Entlassung oder der gütlichen Einigung oder wie man das jetzt auch immer nennen möchte von Pete Carroll. Das kam jetzt, glaube ich, schon ein bisschen überraschend. Ich muss zugeben, ich war am Anfang da kein Fan davon, weil ja, Pete Carroll ist einfach, der gehört irgendwie ein bisschen zu Seattle, war jetzt weit über 10 Jahre da. Ist einfach so ein Typ, ja, keine Ahnung, der ist, glaube ich, weit über 70, rennt immer rum wie so ein 30-Jähriger draußen. Es ist für mich ein Trainer, der einfach einen Lockerroom gut im Griff hat, wo es einfach nie irgendwelche Skandale mit Spielern gibt und so. Aber vielleicht war es auch einfach irgendwann mal an der Zeit, dass man mal was Neues macht. Ob das jetzt dieses Jahr sein musste, keine Ahnung, aber irgendwann muss es sein und wahrscheinlich fühlt es sich nie wahnsinnig richtig an. Deswegen, das kam einfach ein bisschen überraschend. Und dann, finde ich, hat man so ein bisschen den Umbruch eingeleitet. Man hat viele Leute entlassen, man hat Diggs entlassen, man hat Jamal Adams entlassen. Bei Adams macht man es auch konsequent, indem man ihn nicht als Post-June-One-Cut deklariert. Das heißt, der ganze Dead Cap geht dieses Jahr raus. was schon ein bisschen ausschaut wie so ein Übergangsjahr, sonst hätte man das vielleicht ein bisschen anders machen können, dass man das auf 2 Jahre aufteilt. Man hat Bobby Wagner gehen lassen, man hat Brooks gehen lassen. Es wirkt vieles wie ein Umbruch. Und dann verstehe ich zum Beispiel nicht so einen Vertrag für Leonard Williams. Also ich habe den Trade schon nicht verstanden, wie man einen Second Rounder dafür hergeben kann und jetzt dann noch 3 Jahre 64 Millionen dahinterher schiebt, für dann einen Spieler, den, wenn man wieder gut sein wird, der dann völlig zu alt, viel zu teuer und wahrscheinlich auch nicht mehr im Kader sein wird. Das ist für mich einfach Geld, was völlig zum Fenster rausgeschmissen ist. Man hat Lockett-Vertrag nochmal umstrukturiert, damit er bleiben kann, wo ich dann sage, wenn ich einen konsequenten Umbruch einleite, dann kann ich, ist ja vielleicht jetzt nochmal in einem Fenster, wo ich ihn wegtraden kann, wo ich nochmal was für krieg. Auch wenn das mit Sicherheit auch wieder wehtut als Franchise-Legende oder so, aber dann finde ich, dass man diesen Umbruch nicht konsequent durchzieht. Dann tradet man für Howell, wenn ich Smith habe. Und ich mir denke, also entweder muss ich dann Smith wegtraden und sagen, ich mache jetzt ein Übergangsjahr mit Sam Howell, aber soll das jetzt eine Competition zwischen Smith und Howell werden? Und dann macht für mich keinen Sinn. Und dann, wir haben, glaube ich, einen einzigen Guard im Kader. Wir haben keinen Left Guard, wir haben keinen Right Guard. Center hat, ja, war mal irgendwo Backup und auf Tight End hat man Noah Fant und dahinter nichts. Weil man ja immer gern mit 3 Titans gespielt hat,
Und
Will
auch zwei
Disley ist
weg,
zu
ne?
den,
Ja.
nur noch 2 weg, Will Disley ist zu den Chargers und Parkinson ist auch gegangen.
Zu den Rams,
Und
ja.
auf Linebacker spielen Jerome Baker und Tyrell Dodson. Also von dem Dodson habe ich noch nie was gehört. Jerome Baker hat ja eine ganz gute Saison in Miami gespielt. Das ist gefühlt so ein 1-zu-1-Tausch mit Jordan Brooks. Aber ich finde das alles ein bisschen, das ist nicht Fisch und nicht Fleisch und also entweder muss man sagen, man will angreifen, dann muss man aber irgendwie Spieler halten oder man macht einen radikalen Umbruch, dann trade ich aber nicht für einen zweiten Quarterback, wenn ich einen habe, oder bezahlen einen alten Defensive Tackle mit viel zu viel Geld. Ja, weiß ich nicht. Das fühlt sich nach so einer völligen Nicht-Saison an, wo man wahrscheinlich zu gut ist, um richtig hoch zu draften, zu schlecht
Ja.
sein wird für die Playoffs und dann irgendwo so im Niemandsland rumdümpelt.
Ja, es ist genau das, was du sagst, ist auch mein Eindruck. Zum Leben zu wenig, zum Sterben zu viel. Man kann da eigentlich nicht erwarten, dass sie eine Saison haben, wo sie in den Top 10 landen für den Draftpick 25. Man kann aber jetzt auch nicht zwingend davon ausgehen, dass sie in die Playoffs kommen. Die NFC West ist natürlich jetzt auch nicht schlechter geworden. Die 49ers sind da der Platzhirsch. Die Rams haben es letztes Jahr geschafft, in einem Jahr, wo keiner mit ihnen gerechnet hat, 10 Siege einzufahren. Ja, aber Arizona weiß ich nicht so genau. Muss man sicherlich mit Vorsicht genießen, aber die wollen natürlich auch wieder irgendwo rankommen. Du hast jetzt die interessantesten Moves auch schon genannt. Ja, das mit Adams zum Beispiel fand ich jetzt nicht überraschend, um jetzt mal bei den Spielern zu bleiben, zu Pete Carroll. Hatten Christian und ich schon einige Ausgaben ja hier vom Podcast was gesagt, wollte ich aber gleich auch nochmal zukommen. Ja, es ist irgendwie, wie du sagst, es schreit nach Übergangsjahr, aber ich habe dann auch nochmal, also bei Adams verstehe ich es total. Ich verstehe auch, dass man Lockett restrukturiert. Schade finde ich tatsächlich für die Seattle Seahawks, dass sie Brooks gehen lassen müssen. Das ist ein Linebacker, den hätte ich da ehrlich gesagt gerne weiter gesehen. Und das mit Williams, naja, es ist ein Dreijahresvertrag, weil du, also es klingt so ein bisschen für mich nach, wir haben ja diese Picks für den Mann ausgegeben, also müssen wir den jetzt auch bezahlen, sonst sieht das so aus, als würden wir nicht an diese ganze Nummer glauben von vornherein. Aber da muss ich eigentlich auch nochmal einen Schritt zur Seite machen oder einen Schritt zurück und dann sagen, okay, Freunde der Sonne, also entweder gestehen wir uns das jetzt ein und sparen uns die Kohle, weil, wie du sagst, das ist einer, von dem du, vielleicht kriegst du jetzt noch ein gutes Jahr aus dem raus, aber der hatte ein Jahr wo halt die Zahlen auch irgendwie ein bisschen über dem Durchschnitt waren. Das war bei den Giants und das liegt auch schon vier, fünf Jahre zurück. Ich weiß es gerade nicht aus dem Kopf. Also es ist schon ein bisschen her. Und deshalb bin ich da auch kein Riesenfan von. Ich habe ein bisschen was zu dem Williams-Move gelesen, zu dem Signing. Und da gibt es tatsächlich auch einige, die sagen, ja, das war teuer, aber es war der richtige Move. Weil du halt auch nicht irgendwie alle gehen lassen willst. Du willst deine vermeintlichen Blue-Chip-Player auch irgendwie halten. Trotzdem bin ich eher bei dir. Ich bin da kein Fan von. Als Seahawks-Fan würde ich es ehrlich gesagt sogar richtig scheiße finden. Und den Howell-Trade, da muss ich, bin ich so ein bisschen, würde ich ein bisschen dir widersprechen, weil ich finde, Smith, der hatte 2022 eine richtig starke Saison. 23 hat er jetzt auch nicht ultra abgebaut, dass ich sage, okay, das, er hat das nicht, gar nicht bestätigen können, aber er war halt nicht mehr auf diesem Level, was er vorher hatte. Und jetzt bin ich halt gespannt, weil Howell ihm vielleicht auch ein bisschen Druck machen kann, dass wir wieder da einen besseren Geno Smith sehen als im vergangenen Jahr, weil, sind wir mal ganz ehrlich, wenn deine Competition im eigenen Lockerroom Drew Lock heißt, ja, kannst du ja auch einen Arm hinten auf die Schulter binden, den machst du ja trotzdem nass, den Vogel, oder? Also
für die Eagles hat es damals gereicht.
Ja, das ist richtig, ja. Also ich finde schon auch, dass es jetzt nicht gerade eine Offseason bisher ist, die einem da als Seahawks-Fan Purzelbäume schlagen lässt. Aber natürlich fing das alles auch erstmal an mit Pete Carroll. Mich hat das auch überrascht, zumal das ja auch gerade als das Headcoach-Karussell Schwung aufgenommen hat, da hieß es ja, oh, er fühlt sich immer noch gut, kein Zeichen von Müdigkeit. Und weiß ich nicht, was war das? Zack, 3 Tage später, eine Woche später, hat er den Posten nicht mehr. Und dann ist es aber auch irgendwie ganz komisch, er hat ja jetzt noch eine Aufgabe, auch in der Franchise immer noch.
Die,
ne?
Aber, also, glaube ich, völlig undefiniert ist,
ja, was ich wollte es gerade sagen.
Sagen soll. Also die erst, man wollte ihn in der Franchise halten und ich glaube, offiziell betitelt ist das jetzt der Berater oder für wen auch immer.
Ja.
Keine Ahnung, wen er da jetzt berät, aber das ist eine Aufgabe, die, glaube ich, völlig undefinierbar ist und die meiner Meinung nach, glaube ich, ein bisschen dargestellt wurde, dass man ihn jetzt nicht vom Hof jagt.
Ja, schreit ein bisschen danach.
Mhm.
Ja, und ansonsten muss man ja auch festhalten, es waren jetzt nicht die überragenden Signings, die sie getätigt haben. Ja, woran liegt das? Man hat vielleicht auch irgendwie nicht so, ja, wie soll ich sagen, nicht so die schlagenden Argumente. Also man hat ein paar Leute behalten, die man, also Noah Fant, du hast eben die Tight-End-Situation angesprochen. In der O-Line sind ein paar Spieler, die würde ich auch gerne bei den Rams sehen, aber da sind natürlich auch Lücken. Und weiß ich nicht, Rayshon Jenkins in der Secondary, Artie Burns, ja, okay. Hankins in der D-Line, das ist alles irgendwie, das ist alles ganz nett, aber da ist halt nichts, was mich irgendwie vom Sockel pustet und wo ich jetzt sage, wow, mind-blowing Move.
Ich bin mit Sicherheit auch, dass sie für manche Sachen auch nichts konnten. Wir hätten bestimmt Damien Lewis gern behalten, aber wenn die Panthers dem unfassbar viel Geld zahlen, das hätte ich auch nicht mitgemacht. Das schaut dann halt immer aus, ja, wir lassen die alle gehen. Aber gut, also das hätte ich ihm auch nicht bezahlt. Das ist mit Sicherheit, das ist halt ein Move, wo die Panthers sagen, sie müssen Bryce Young schützen und haben Geld ohne Ende. Also klatschen wir in jeden, der halbwegs wen blocken kann, nochmal 5 Millionen extra drauf.
Ja.
Und dann schaut es halt auch, und wenn du das ein, zweimal hast, dann schaust du halt manchmal auch ein bisschen blöd aus, wo du jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig viel dafür kannst.
Das ist richtig. Das finde ich auch immer ein bisschen befremdlich, aber so ist das Geschäft in der NFL. Die Teams, die den meisten Capspace haben, die gehen halt auch nochmal ein bisschen über den eigentlichen Value drüber, um sich den Spieler zu sichern. Ja, also das wird dann oft overpriced. Das ist aber so, das ist immer bei diesen 3, 4 Franchises, die vom Capspace ganz oben sind. Capspace ist auch noch ein gutes Stichwort. Ich habe mal geguckt, man kann ja so ein bisschen da auch in die Capspace-Glaskugel schauen. 25 wird jetzt auch nicht super viel frei, ne? 26 ist relativ viel off the books in Seattle. Ja. Das klingt so ein bisschen dann auch, als wenn das jetzt 2 Jahre wären, in denen man versucht, Schritt zu halten, aber man macht nicht so diesen ganz großen Umbruch, um dann 26 wieder vielleicht, ja, wie soll man es jetzt sagen? Es gibt ja diesen schönen Begriff, den letztes Jahr Les Snead geprägt hat, das Retooling oder wie man es sagen möchte, dass man das da abgeschlossen hat. Glaubst du das auch, dass es dann eher 2 Jahre dauert, oder?
Ja, glaube ich schon auch. Du hast einfach ein paar Deadcap-Situationen, die sich auch 2025 nicht lösen und die dann auch, also du hast 2025 nicht diesen Spielraum, um da wirklich anzugreifen. Ich finde auch, dass der Vertrag vom Headcoach eher danach aussieht, der schon sehr, sehr lang ist. Ich hoffe, er kriegt dann auch die Zeit und nicht, dass wenn 2 Jahre in die Binsen gehen, zu sagen, ja gut, dann war es der doch nicht, wenn sein Team dauerhaft schlecht. Ich frage mich dann eher, ob so Spieler wie Metcalf wirklich 2 Jahre Umbruch mitmachen, die ja dann auch nicht jünger werden, der dann mit Sicherheit auch irgendwann mal was gewinnen will. Wie gesagt, ich finde auch, deswegen stört mich der Howell-Trade ein bisschen, weil da wieder Picks verloren gehen. Ist eh nicht wahnsinnig viele, haben wir den Second-Round-Pick für Williams hergegeben, wo ich finde, wie gesagt, jetzt hat man den ersten Fehler gemacht, jetzt schiebt man den zweiten hinterher, weil man sich den ersten nicht eingestehen will, dass der Trade, also das wusste irgendwie jeder, dass der nichts bringt, weil, also der hat einen jetzt auch, wir waren jetzt in der letzten Saison auch nicht ein Trade weg vom Super Bowl.
Das
Also
stimmt,
warum den
ja.
Second, also das ist so ein Move, den können von mir aus die Chiefs machen. Wenn die noch einen Second Round Pick für einen D-Liner investieren, ja, okay, ist egal. Aber und jetzt nochmal einen Trade zu machen, wo ich wieder Picks hergebe für einen Quarterback, um da Competition, also ja, Competition ist nett, aber wenn man jetzt sagt, man ist eh in einem Übergangsjahr, ob jetzt der QB 17 ist, Smith oder QB 13, ist jetzt ehrlich gesagt auch egal.
Ja.
Deswegen glaube ich auch, dass es 2 Minimum-Übergangsjahre werden. Und dann muss man halt gucken, wie man zu 26 an den Top-Quarterback kommt.
Ja, ich meine, das ist natürlich jetzt auch alles nur
Weil man hat ja auch
Bridge-Starter, ne?
viele junge Spieler von Walker zu Charbonnet,
Ja.
Smith-Njigba, in der Secondary mit Witherspoon, Woolen, da wäre ja schon junges Talent da. So
Ja,
wäre das dann ja nicht.
ich finde auch, da sind natürlich schon auch immer noch ein paar Leute im Roster, mit denen die Hoffnung machen, ne? Aber ja, es wird sicherlich kein einfaches Jahr. Mal gucken, wie man das in Seattle noch anpackt. Thema 2, was wir uns rausgepickt haben. Welche Teams sind die Verlierer für uns in der Free Agency? Du hast, bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe, eben gesagt, auch dein Team zählt für dich so ein bisschen dazu. Jetzt haben wir über die Seahawks gesprochen. Wen würdest du denn noch anführen, wenn wir mal so, weiß ich nicht, zwei, drei rauspicken und mal kurz skizzieren?
Also wer für mich einfach in die ganz vorne dabei steht, gerade auch mit den Aussagen vom Owner, dass das ein All-In-Jahr ist und dass man lieber All-In geht, wie
Ich
dass
weiß, was
man
jetzt kommt. Ja, ich ahne es.
sind einfach die Dallas Cowboys. Das ist und also wirklich, das ist, wie man sich hinstellen kann in mehreren Interviews zwischen All-In-Jahr und wir wollen angreifen und lieber jetzt All-In wie langfristig und dann verpflichte Kendricks auf der Linebacker-Position.
Ja.
Lass mein Left Tackle gehen, lass mein Center gehen, lass mein Running Back gehen und habe jetzt eine Prescott-Situation, in dem man sich jetzt wieder nicht einig ist, wahrscheinlich jetzt ins letzte Vertragsjahr geht, Prescott dann wieder am längeren Hebel sitzt und ja im Endeffekt die Cowboys dann noch in der Hand hat, weil wenn er nächstes Jahr geht, in die Free Agency hat Dallas 40,5 Millionen Dead Cap, weil sie 4 Void Years hingehängt haben. Das heißt, er hat Dallas wieder in der Hand. Wie eigentlich beim letzten Vertrag auch schon. Und also, keine Ahnung, macht für mich überhaupt keinen Sinn, was Dallas da macht.
Ja, die hatte ich auch ganz weit oben auf meiner Liste. Auch so ein bisschen mit dem Stichwort noch weniger Moves machen geht eigentlich kaum. Wenn man sich die Liste anguckt, NFL.com hat ja auch immer eine schöne Übersicht, wo man es sich angucken kann. Das hat man relativ schnell gelesen, weil es nur 4 Zeilen hat. Und wenn Eric
Den
Kendricks,
Long Snapper haben sie noch verlängert.
ja, fantastisch, fantastisch. Auch nicht zu unterschätzen, nicht zu unterschätzen, ja. Aber wenn du Linebacker Eric Kendricks, der 32 Jahre mittlerweile alt ist, als quasi einzigen Namen hast, der neu dazukommt, der irgendwie den Football-Fans was sagt. Und ich sag mal so, da muss man schon ein bisschen intensiver sich auch beschäftigen, sonst kennt man den vielleicht gar nicht, ja. Nicht alle
Ja.
werden wissen, wer Eric Kendricks ist. Dann ist das halt irgendwie dünn, ne? Also diese All-in-for-the-title-Mentalität, die hat ja Dallas immer, aber das ist wieder mal nichts von zu sehen. Also ich raff nicht, wo die hinwollen. Und das ist natürlich von außen auch mal ganz, aber sorry, also so langsam muss man auch mal die Frage stellen, ob sich Jerry Jones überhaupt noch irgendwo öffentlich so äußern sollte. Also sorry, bei allem Respekt für den Mann, ja, aber vielleicht sind da auch irgendwo Vorstellungen in seinem Kopf, die passen auch gar nicht zu dem, was er da eigentlich auch selber, er macht es ja selber, ne? Also er ist ja derjenige, der die Entscheidung trifft, aber also irgendwie passt alles nicht zusammen und die Situation mit Und Prescott hast du super, super auch gerade skizziert. Ein Team, was ich noch unbedingt reinschmeißen will, wir quatschen gleich einfach noch das Thema zu Ende, auch wenn der Basti jetzt gleich reinkommt, der weiß Bescheid. Die Panthers, ja, also die hätte ich halt auch noch, weil ich finde diesen Brian Burns Trade, der ist für den, der ihn bekommt, die Giants, super, die brauchen Stars, die brauchen Leute, die irgendwie auch Ticket- und Trikotverkäufe ankurbeln. Mhm. Weil die stehen auch irgendwo quasi in der Sackgasse mit diesem ganzen Panzer. Aber die Panthers haben 22 keinen First-Rounder für ihn haben wollen. Das war nicht genug. Die Rams haben, glaube ich, 2022 sogar zwei angeboten,
zwei,
wieder diese Verrückten.
Zwei.
Ja? Dann hast du um die Trade-Deadline herum 23 auch kein Angebot angenommen, wo kolportiert wurde, dass es auch mindestens mal mit einem First-Round-Pick Angebote gegeben haben soll. Und jetzt gibst du ihn für niedrigere Picks weg. Das ist halt irgendwie auch, du hast ja auch schon damals für McCaffrey keinen First-Rounder bekommen. Ja, also oder genommen oder was auch immer. Es ist irgendwie strange. Die Panthers sind für mich auch so ein Team, wo ich sage, also sorry, die haben in der Free Agency wenig gemacht, was mich irgendwo überzeugt.
Ja, also gerade Roster-Management ist also eine Katastrophe. Ich glaube, das sind bei den Panthers viel ein Problem. Der Owner ist der Tepper. Ich glaube nicht, dass der wirklich ein Team führen kann. Ich würde behaupten, dass die Franchise da ein Verlierer ist. Ich würde Bryce Young ein bisschen als Gewinner sehen, auch wenn ich die Spieler alle nicht so hoch bezahlt hätte. Aber ich glaube, dass er ein bisschen besser aussehen wird wie letztes Jahr.
Sorry, wenn ich dir da reingrätsche, aber schlechter geht es ja gar nicht fast, oder?
Ja, also schlechter kann man nicht aussehen als fast als Ding. Er konnte vielleicht auch nicht immer was dafür.
Ja.
Aber gerade, also die haben viel zu viel Geld für mich in Spieler investiert, die das vielleicht nicht wert sind. Die werden das Level steigern, definitiv. Und schlechter kann die O-Line auch gar nicht werden. Die wird besser sein. Er wird wahrscheinlich besser aussehen, aber also langfristig, wenn man überlegt, was man für McCaffrey vielleicht mal hätte haben können, was man für Brian Burns hätte haben können und was man dann für alles da rauskriegt, da muss man als Fan, glaube ich, einfach davonrennen, weil das ist katastrophal.
Das ist richtig. Ich finde es irgendwie traurig. Panthers haben auch schon mal andere Zeiten gehabt, wo man auch das Gefühl hatte, dass sie mit solchen Entscheidungen auch irgendwo den nächsten Step machen oder in die richtige Richtung marschieren. Aber so ist es irgendwo. Stagnation ist so immer das Stichwort, wenn ich an Carolina denke. Und mir tut Bryce Young ein bisschen leid. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von ihm. Ich glaube nicht, dass er ähnlich wie Drew Brees, wenn man das immer so vergleicht von der Statur her, ne? Drew Brees war auch ein kleiner Quarterback, der sich halt durchgesetzt hat und eine Hall of Fame-Karriere hingelegt hat. Ich glaube nicht, dass Bryce Young das in sich hat. Ich glaube, ja, dass natürlich auch viel im Argen liegt, wie du schon sagst, generell bei den Panthers, diese ganze Franchise vom Owner her. Also man sagt ja nicht umsonst, der Fisch stinkt vom Kopf. Da ist es leider so, muss man sagen. Ich hätte noch schnell ein drittes Team. Dolphins, finde ich, haben auch Talent verloren und auch wenig Brauchbares dazu. Und dann droht da jetzt auch eine Tua-Contract-Entscheidung, ne? Also das sieht irgendwie auch nicht so. Also ich fand die letztes Jahr besser aufgestellt.
Fand ich auch. Und ich glaube, dass sie Tua bezahlen werden. Und das finde ich falsch.
Okay.
Wahrscheinlich werden sie es müssen, aber also für mich laufen die auch in den, also Hill wird nicht jünger und wahrscheinlich nicht nochmal schneller. Und sie kommen in der Defense, dass die beiden Pass-Rusher von schweren Verletzungen zurückkommen, von Kreuzband und Achillessehne. Die haben Xavier Howard mussten sie releasen. Die sind für mich, also das könnte so ein Team sein, die völlig überraschend vielleicht auch einfach aus den Playoffs rausfallen könnten. Wenn da wirklich viel schief geht, finde ich auch ein Team, wo sich, also die waren nah dran an in so einem Top-Team und ich finde, die hat die Off-Season einfach nochmal zwei Schritte zurück, finde ich, Minimum.
Ja, finde ich schade, weil das auch ein Team ist, wo ich eigentlich dachte, wenn sie auch jetzt nochmal gute Off-Season hinlegen, dass sie vielleicht in der Lage sind, da anzugreifen. Es wirkte in der letzten Saison ja schon so, dass sie Buffalo da ärgern können. Also sie haben sie ja auch geärgert, aber dass sie denen auch ein bisschen da die Platz 1 abluchsen können. Nun ist ja die Division, gibt es ja auch immer noch Leute, die glauben, dass der König der Dunkelheit mit der grünen Gang da jetzt noch für eine neue Hackordnung sorgen soll, aber ja, Dolphins definitiv.
Ich finde es auch ein bisschen schade, weil das in so ein Jahr ist, wo ich finde, dass die Bills schlechter geworden sind.
Ja.
Also ich finde, die mussten viele Leute entlassen, die vielleicht auch verletzungsanfällig waren, aber schon auch gerade so ein White oder ein Poyer, die da schon viel gemacht haben, wo ich finde, dass die Division ein bisschen offener geworden ist. Finde ich es eigentlich bei Miami noch ein bisschen schade. Wenn ich nur auf der Verliererliste habe, vielleicht nicht unbedingt als ganzes Team. Man könnte vielleicht auch nur den Namen Justin Herbert sagen, aber ich finde die Chargers, also als Herbert müsste man eigentlich sagen, bitte tradet mich und ich will da weg, weil man nimmt ihm die zwei besten Receiver, man nimmt ihm den Running Back, der jetzt kein gutes Jahr hatte, aber jeder hat vielleicht mal auch nicht gute. Also wenn Johnson dein Nummer 1 Receiver und Palmer dein Nummer 2 und Will Disley dein Top Tight End ist, ja, in der Division, in der AFC. Also ich find die Chargers wirklich eigentlich auch ein bisschen bewundernswert, wie sie es jedes Jahr schaffen, Justin Herbert das Leben noch schwerer zu machen. Ist eigentlich fast auch schon eine Leistung.
Respekt dafür.
Eigentlich auch schon Respekt dafür, aber ob man es das ganze Team, aber also die Offense, also wie er das erfolgreich machen will, also wenn er nicht zu sich selber wirft, dann wird es, glaube ich, schwierig.
Das, ja, da gebe ich dir recht. Ich bin ja immer hier im Podcast immer ein großer Justin Herbert-Fan und ich bin auch gespannt, wie sie das lösen in Zukunft. Ja, ich meine, die ganze Franchise setzt natürlich große Hoffnungen in Harbaugh jetzt als Trainer und seine Fähigkeiten. Ich bin gespannt, wie er die Adaption vom College zurück in die NFL hinbekommt.
Das ist schon mal in Jacksonville massiv schiefgegangen.
Ja, genau. Und ich meine, er war jetzt auch damals, als er mit den 49ers im Super Bowl gegen seinen Bruder verloren hat, gegen die Ravens. Also es war damals auch schon nicht immer alles so frei von Störgeräuschen. Und ich bin gespannt, wie er das jetzt hinbekommt. Ich kann mir auch nur vorstellen, dass sie irgendeinen klaren Plan verfolgen für die nächsten Jahre, in den Justin Herbert eingeweiht ist, weil sonst hätte der doch eigentlich schon irgendwie, hoffe ich verwechsel die Zahl jetzt nicht, die Interstate 405 hochfahren müssen und sagen, hier, Wolke, adieu, ne? Also wie im Comic, die sehen nur noch so einen Rauchstreifen von mir und dann bin ich weg, weil wenn du natürlich jetzt sagst, der Quarterback ist jetzt mitten in seinen besten Jahren und den haben sie ja schon bezahlt, dann musst du aber jetzt den Cut auch machen. Also ich verstehe es insofern, du musst es jetzt machen. Keenan Allen wird nicht jünger, ist verletzungsanfällig. Mike Williams ist ständig verletzt.
Auch.
So, es schreit in der ersten Runde bei den Chargers ja auch nach Top-Receiver. Wenn sie in den Top 10 bleiben und nicht raustraden, werden sie einen dieser Top-3-Receiver, je nachdem, wie die Puzzleteile fallen, bekommen. Oder ziehen müssen in meinen Augen, aber sie haben ja auch ganz viele andere Team-Needs. Und von Eckler sich zu trennen nach dem Jahr, und wenn er jetzt auch in Richtung 30 Jahre vom Alter her geht, ist auch irgendwo nachvollziehbar. Aber ich habe es letzte Woche, glaube ich, schon gesagt, oder vorletzte Woche mit Christian, ich hätte halt nicht gedacht, dass wenn wir über vier Leute reden, die dick auf der Payroll stehen, dass die zwei, die bleiben, Mac und Bosa heißen. Das habe ich wirklich nicht erwartet.
Also dann hätte ich es eher andersrum gemacht. Also, dass die sich trennen müssen von Leuten, die viel Geld verdienen, ja, aber also Joey Bosa ist gefühlt nur verletzt. Khalil Mack hatte letztes Jahr ein Jahr aus dem Nichts. Okay, hat er heute in einem Spiel 7 Sacks. Wie man vielleicht ein bisschen rausrechnen muss, dann schaut die Saison auch nicht mehr ganz so rosig aus.
Aber ich schmeiß eigentlich alle drei weg und behalte nur Keenan Allen, weil er hatte quasi mit 30 sein Monsterjahr jetzt nochmal. Und Williams, finde ich, wenn er fit ist, toll, super toll, als Nummer 2, hervorragend, aber verletzungsanfällig, tschüss, Bosa ist noch schlimmer und Mac ist halt auch ein Spieler, der wandelt auch irgendwo ja immer an der Grenze zur gelben Flagge, finde ich, plus, dass er nun auch nicht mehr der Jüngste ist und diesen Impact, den er haben sollte, auch mit dieser ganzen Loading Up in der Defense mit JC Jackson, was ja auch nicht funktioniert hat auf Corner hinten. Also da hätte man halt noch mehr klaren Cut eigentlich schaffen müssen. Und es war bei den Chargers natürlich auch alles irgendwie, ja, die Cap-Opfer. Aber du hast völlig recht, Herbert ist tatsächlich ein Verlierer der Free Agency. Also wenn man jetzt nicht...
Und dann, finde ich, muss man immer nur einen Move immer einnehmen, weil die Las Vegas Raiders sehen sich immer gefühlt 5 Schritte vor allen anderen, wo sie sehen, weil jetzt gibt man da wieder Geld für Wilkins aus, wie man bezahlt einen unfassbar hoch und denkt, man ist einen Move weg vom Super Bowl, man hat aber eigentlich keinen Quarterback, ersetzt dann Jacobs durch Madison, der bei den Vikings gefühlt keine 5 Meter gerade auslaufen konnte. Das ist für mich wieder so ein typischer Raiders-Move. Dann nimmt man irgendeinen Spieler, bezahlt den völlig hoch und sieht sich wieder 2 Schritte vor allen anderen in einer Division, wo Platz 3 eigentlich schon ein Erfolg ist.
Ja, also die Raiders glauben, sie würden nach vorne laufen, aber ich finde, die laufen oft seitwärts. Ne? Die erkennen das nur selber irgendwie nicht. Also das ist auch immer wieder. Aber die setze ich schon gar nicht mehr auf so eine Liste drauf, weil die kann ich schon nicht mehr ernst nehmen. Ehrlich gesagt, die
Nein, die
Cowboys ja
sind
auch nicht,
einfach,
aber ja.
die Raiders sind immer so ein bisschen nur ein so ein Move immer zum Amüsieren, wo man denkt, ja, da
Ja.
sieht sich wieder jemand völlig woanders, wo sie hingehören.
Ja. So ist es. Dann haben wir eine schöne Liste der Verlierer in der Free Agency jetzt noch aufgemacht. Die Cowboys setzen der Fabian und ich mal schön auf die Eins. Wir haben die Panthers, die Dolphins, wir haben ein bisschen die Raiders da drauf und Justin Herbert als Leidtragender in Solo-Funktion. Und begrüßen in unserer illustren Runde jetzt den Mann der Episode 299 mit mir jetzt gleich in die zweite Hälfte trägt und dann vom Eis schiebt. Und das ist der Basti. Hallo.
Hallo.
Ja, hier.
Servus.
Hier face to face dann
Hi
auch
zusammen.
Fabian und der Basti. Zwei treue Seelen von Delay of Game, mit Delay of Game. Und heute beide mittendrin. Fabian, hast du noch ein paar abschließende Worte?
Nö, ich glaube, wir haben eigentlich über alles gesprochen und alles gesagt. Das Beste an der Offseason von Seattle war, dass Aaron Donald die Karriere beendet hat und nicht alle 2 Minuten in unserem Quarterback landet.
Das hat auch Kyler Murray ja nach 5 Minuten nach dem Announcement schon getradet. Ich glaube, der Tweet war Thank God oder irgendwie so. Ja,
Kann ich
ja.
nachvollziehen.
Aber Aaron Donald hat halt seine ganze Karriere entweder Leute zu Tode erschreckt oder glücklich gemacht. Und jetzt hat er quasi das Ganze umgedreht. Er hat jetzt die er sonst immer gequält hat, glücklich gemacht. Und die er sonst glücklich gemacht hat, hat er ein bisschen gequält. Ja. Dann sage ich an der Stelle nochmal vielen Dank, Fabian. Jederzeit immer wieder gerne.
Sehr
Und
gerne.
schöne
Vielen
Grüße.
Dank.
Guten Durst noch übrigens. Ja, also hier
Danke.
mein Kellerbier ist wirklich ganz passabel. Ich schütte nochmal nach, damit ich die Stimme auch nochmal öle, weil jetzt muss ich mich ja ganz konzentrieren, wenn ich über die Vikings rede. Das wird nämlich jetzt gleich kommen. Ja.
Viel Spaß euch.
Danke.
Danke.
Mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Bis
Danke,
dann.
Fabian.
Ciao.
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 So, Basti, jetzt im Duett geht's weiter.
Ja,
Segment 3.
ich habe extra für dich, ich weiß gar nicht, ob ich mich dafür hier angreifbar mache, das Bierähnlichste gesucht, was wir in diesem Haushalt haben. Das ist leider nur eine Fassbrause,
Ja, das geht.
aber ich näher mich an.
Das geht, das geht. Also ich habe jetzt ja auch mein Bier, was ich noch nie hatte, schon verpulvert mit diesem Kellerbier hier. Ich schiebe jetzt gleich nochmal ein ganz ordinäres Brinkhoffs nach.
Sehr gut.
Aber das gibt es natürlich auch im schönsten Nicht-Football-Stadion der Welt zu trinken. Deshalb habe ich das extra auch für dich nochmal parat gestellt. Aber man muss auch dazu sagen, der Christian und ich haben ja schon zu Zeiten aufgenommen. Da hat der Christian Kaffee getrunken und nicht Mineralwasser. Ja, also
Das
von
stimmt.
daher, alles gut.
Da bin ich ja mit der Fassbrause noch näher dran.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja, schön, dass du da bist. Ich habe eben auch schon mit dem Fabian bequatscht. Heute Episode 299, in Episode 239, tatsächlich genau 60 Episoden her und knapp anderthalb Jahre. Da warst du auch mit am Start, genau wie der Fabian. Da waren sogar drei Leute, die mit mir den Podcast gerockt haben, in Abwesenheit der üblichen Verdächtigen. Und wir beide haben tatsächlich uns drei Themen überlegt. Mit dem Fabian habe ich jetzt zwei durchgekaut und wir sind ja nach hinten komplett offen. Und deshalb gehen wir doch erstmal direkt rein. Ich nehme noch mal einen Schluck vom Bier, also Fassbrause. Und ich muss sagen, beide Gäste unabgesprochen mit den Getränken, sie haben was vorbereitet. Das,
Ja,
also wirklich Daumen hoch, ja.
ich muss sagen,
Ja.
insgesamt komme ich besser vorbereitet als letztes Mal, weil ich glaube, letztes Mal saß ich hier mit dem Handy, mit iPhone-Kopfhörern auf der Couch, und heute sitze ich hier mit einem vernünftigen Headset-Mikro und sogar der Kamera vor dir und einem Biersubstitut.
Ja, also mehr geht fast gar nicht. An dem Bier arbeiten wir nochmal, aber für mich ist natürlich auch so ein bisschen eingeschlafen, auch meine Podcast-Mitstreiter mit guten Bieren zu versorgen. Das war früher irgendwie alles so Prä-Pandemie einfacher und dann ist es so ein bisschen eingeschlafen, dadurch, dass man immer mit Zoom aufnimmt. Aber sei es drum, Daumen hoch dafür und wir gehen direkt rein in unser erstes Thema. Der Pre-Draft-Trade der Vikings, wir sprachen schon drüber, der Christian und ich, aber wir beide wollen das auch nochmal ein bisschen dezidierter auseinandernehmen. Seine Bedeutung und das, was daraus noch werden kann. Vielleicht nochmal kurz zur Einordnung für die, die es irgendwie jetzt in den letzten Wochen verschlafen haben. Es gab einen Trade mit den Texans und dadurch haben die Vikings jetzt aktuell Pick 11 und Pick 23. Also den 11er Pick ist ihrer, der 23er Pick ist der von Houston. Die haben sie jetzt beide im Säcklein. Und ja, Basti, was haben die Vikings damit vor? Wohin wollen sie? Was glaubst du?
Also ich glaube, man kann den Pick-Trade nicht unbedingt ohne die Free Agency der Vikings betrachten, weil die Vikings haben auch in den letzten Jahren immer wieder mehr Löcher in der Defense als in der Offense gehabt. Also ich glaube, über die Offense muss man nicht groß reden. Du bist auf Wide Receiver sehr gut besetzt mit einem der besten Receiver der Liga und einem der besten, wenn nicht sogar dem besten Rookie Receiver im letzten Jahr. Dann bist du auf Tight End super besetzt. Gut, Quarterback ist jetzt gerade das Fragezeichen, da kommen wir gleich sicher noch zu. Aber die Defense war halt immer ein Thema jetzt die letzten Jahre. Cornerback haben die Vikings mehrere Jahre hintereinander in der ersten Runde gedraftet, nie wirklich einer eingeschlagen. Auf Safety hast du natürlich mit Harrison Smith einen der die Position extrem gut auf einem Elite-Level besetzt seit Jahren. Aber du hast halt auf Edge Rusher immer Probleme gehabt. Du hattest halt einen Danielle Hunter, der aber dann auch Verletzungsprobleme hatte. Jetzt hatte der eine gute Saison und ist dann jetzt eben in der Free Agency gegangen. Und wenn man sich aber dann die Free Agency der Vikings anguckt und man sieht, dass die Jonathan Greenard geholt haben und Andrew Van Ginkel, beide für den Pass Rush. Blake Cashman von den Texans für die Linebacker-Position, wo sie ja auch mit Ivan Pace letztes Jahr einen der besten Undrafted Rookies hatten, der sich da ganz schnell eine Starterrolle erspielt hat. Auf Cornerback sind sie jetzt immer noch, würde ich sagen, mittelmäßig besetzt, haben jetzt nochmal Shaquille Griffin gesigned. Aber wenn ich mir die Free Agency Editions angucke und sehe, dass man sich mit Cousins nicht einigen wollte, würde ich sogar sagen, weil man hört da von Insidern schon, dass ein Vertrag auf dem Tisch lag, aber Cousins mehr Guarantees wollte und vielleicht auch sogar noch ein bisschen mehr Average Salary. Und die Vikings sind da keinen Schritt auf ihn zugegangen und haben damit natürlich auch wissentlich in Kauf genommen, dass er geht. Wenn man sich all das anschaut, dann fehlt, glaube ich, nur noch das in Neonbuchstaben auf dem US Bank Dome steht, wir draften Quarterback, um sich da ganz sicher zu sein. Also ich glaube wirklich, man schaut sich das an. Die Defense hat man jetzt versucht, in der Free Agency zu stärken. Das musste man auch, wenn man wirklich vorhat, einen Quarterback zu draften, weil in dem Trade mit den Texans hat man ja auch seinen Zweitrunden-Pick abgegeben. Einen Drittrunden-Pick hatten die Vikings schon vorher nicht mehr. Der war noch Teil des Bundles für TJ Hockenson. Das heißt, sie haben jetzt zwei First-Rounder und dann erst wieder in der vierten Runde einen Pick. Das heißt, wenn du jetzt Löcher in der Defense hast und du kannst die in Runde 1 nicht schließen, dann musst du auf Late-Rounder gamblen. Und deswegen glaube ich, haben sie in der Free Agency diesmal waren sie etwas aktiver. Und ich glaube, wenn man sich dann die Picks anschaut, du hast jetzt 11 und 23. Wenn man sich den GM Kwesi Adofo-Mensah anhört, der immer wieder betont, wir haben jetzt Options, glaube ich, gibt es verschiedene Szenarien. Ich glaube, für die Vikings am besten wäre es natürlich, wenn einer der Quarterbacks, mit denen Kevin O'Connell arbeiten möchte, der Head Coach, wenn einer von denen bis auf Pick 11 fällt und du kannst ihn da picken und kannst mit 23 nochmal wahrscheinlich auf Defensive Tackle nachladen, weil Defensive Tackle ist wirklich nicht gut besetzt bei den Vikings aktuell.
Ja.
Wahrscheinlich das größte Loch im Kader, abgesehen vom Quarterback. Das wäre ein Traumszenario. Ich glaube aber, dass die Vikings ganz aktiv versuchen, hochzutraden. Für wen, da können wir ja gleich nochmal drüber sprechen, aber ich glaube, dass der Plan ganz klar ist, wenn du zwei Second-Rounder abgibst mit einem Team, das immer noch auch Talent braucht, um jetzt zwei First-Rounder zu haben dieses Jahr, dann hast du auch ein oder zwei Quarterbacks im Visier, hast ganz bewusst Kirk Cousins nicht zu seinen Konditionen verlängert, obwohl du die Chance hattest. Also für mich schreit das danach, dass die Vikings einen Quarterback draften werden. An welchem Pick, an welcher Stelle, das ist dann eben noch die Frage.
Ich möchte dir noch eine Frage stellen, obwohl ich eigentlich ja auch genau das so sehe wie du. Meinst du, es gibt irgendwo eine Chance, die größer ist als 0,0%, dass sie auf diesen beiden Picks 11 und 23 sitzen bleiben und den Kader, sagen wir mal, mit keinem der beiden First-Round-Picks ein Quarterback nehmen, um zu sagen, man geht in mal mindestens ein Bridge-Jahr rein und hat aber dann, weiß ich nicht, vielleicht die D-Line und Cornerback nochmal adressiert, weil in der Offense sehe ich jetzt vielleicht eher weniger Needs, natürlich von Quarterback mal abgesehen, um dann zu sagen, vielleicht gibt es mal irgendwie ein Free Agency Signing nächstes Jahr oder man sagt 25 oder 26 dann in Quarterback zu investieren. Oder hältst du das wirklich für eine Chance bei 0,0? Man kann ja immer Sachen ganz schlecht ganz ausschließen. Und wenn wir über, und eigentlich, also ich fände, wenn man jetzt nicht Justin Jefferson hätte, den man bezahlen und bei Laune halten möchte, dann hätte ich da irgendwo, sage ich mal so, 5 bis 8 bis 9 bis 10 vielleicht Prozent irgendwie als Chance. Aber wegen Jefferson sehe ich das eigentlich bei 0,0. Würdest du mir da zustimmen?
Ja, also ich glaube, es gibt eine Welt, in der die Vikings nicht hochtraden. Ich glaube, die ist sogar sehr realistisch.
Und auf 11 einen Quarterback ziehen.
Und auf 11 einen Quarterback ziehen. Oder wenn vielleicht dann auch erst auf 23, wenn ihnen der Value auf 11 nicht passt. Wobei ich auch der Meinung bin, wenn du das Gefühl hast, das ist der Quarterback, mit dem du in die Zukunft gehen willst, dann sollte der Value auf 11 genauso passen wie auf 23. Also ich glaube, das Szenario gibt es. Ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie keinen Quarterback picken, aus verschiedenen Gründen. Zum einen wissen wir, glaube ich, alle, wer Sam Darnold ist mittlerweile. Der hat jetzt bei wie vielen Teams mittlerweile gespielt? Bei den Jets hat er gestartet, dann war er bei den Panthers, 49ers und jetzt bei den Vikings.
Also es gibt ja eine schöne Zahl, die man dann gerne mittlerweile nennt, Neudeutsch ist immer Drölf. Ja? 12 Teams
Ja.
waren es, glaube ich, mittlerweile. Ja.
Und bei den Panthers hatte er ja nochmal war in der Pole Position zu starten. Jetzt waren die Panthers natürlich auch nicht das mit Talent geküssteste Team, aber die hatten schon auch Talent im Roster. Es gab ja da dann auch noch einen DJ Moore, der jetzt mittlerweile getradet ist. Und ich glaube, man weiß mittlerweile, wer Sam Darnold ist. Er ist kein Starter, er ist mit Sicherheit nicht derjenige, der dich zum Super Bowl bringt. Und ich frage mich, also die Vikings waren jetzt. Das Kirk Cousins-Experiment ist ja offenbar gescheitert. Man hat Kirk Cousins gesigned, hat gerade jetzt in den letzten Jahren dann, finde ich, vom Talent her das Roster auch nochmal wirklich verbessert. Aber man hat nicht mehr aus dieser Kirk Cousins-Ära bekommen als einen Playoff-Sieg. Und ich glaube, dass man aus dieser Mittelmäßigkeit raus muss. Die Vikings picken permanent irgendwo im Mittelfeld. Entweder picken sie in den frühen 20ern oder Pick 11, 12, 13 in der Range. Und wenn du jetzt wieder in den Bridge hier gehst mit Darnold, du hast deine beiden Second Rounder dieses und nächstes Jahr weggetradet. Selbst wenn du jetzt zwei gute Spieler pickst, dann hast du nächstes Jahr, je nachdem, wie es mit Darnold läuft, entweder hast du ein gutes Jahr, dann pickst du wieder relativ niedrig, dann ist es wieder schwierig, hochzutraden für einen Quarterback. Du weißt ja auch noch gar nicht, ob ein Quarterback da ist, den du haben willst. Oder das Jahr mit Sam Darnold läuft schlecht, dann hast du vielleicht einen hohen Pick, aber wie hoch wird der sein? Also ich glaube, wenn sich das Vikings-Roster anguckt und Sam Darnold ist jetzt auch nicht Kellen Mond, da werden bestimmt zumindest ein paar Siege vom Laster fallen und dann werden die Vikings nicht auf 1 oder 2 picken. Das sehe ich einfach nicht, genauso wenig wie auf 3. Und ich glaube, bist jetzt gerade in der Position, du brauchst einen Quarterback, du hast zwei First Runner, was, wenn es sein muss und die Gelegenheit ergibt sich, einen der Top 2 oder 3 Quarterbacks zu bekommen und du möchtest die haben, hast du auch die Möglichkeit, noch einen First Runner vom nächsten Jahr mit in einen Trade Deal zu packen. Und Ich glaube, dass sie sich die Gelegenheit jetzt nicht entgehen lassen werden, weil ich glaube, die Situation wird in den nächsten Jahren nicht besser. Und
Ja.
ein zweiter Faktor, der für mich noch mit reinspielt, ist, oder eigentlich noch anderthalb Faktoren. Du hast ganz bewusst ja auch Kevin O'Connell gesigned. Natürlich auch, weil der bei den Rams einen super Job als Offensive Coordinator gemacht hat. Aber Kevin O'Connell hat auch, seit er als Coach begonnen hat, immer mit Quarterbacks gearbeitet und ist da ja auch recht renommiert und hat eigentlich immer eine gute Arbeit geleistet. Und er hat jetzt ja auch, wenn du dir das letzte Jahr anguckst, der hat Siege rausgequetscht aus Spielern wie Nick Mullens und Joshua Dobbs und hat da irgendwie noch fast einen Playoff-Spot sich erkämpft, nachdem Kirk Cousins ausgefallen ist. Ich glaube wirklich, dass er gut mit Quarterbacks arbeiten kann. Ich glaube auch, dass das die Idee war, als man ihn gesigned hat, dass man ein nahes Ende der Kirk Cousins-Ära gesehen hat und ganz bewusst dann eben einen Coach gesucht hat, der einen Quarterback entwickeln kann. Und jetzt gehen O'Connell und Adolfo Mensah, der Head Coach und GM, gehen jetzt in Jahr 3 von ihren 4 Jahresdeals. Ich glaube, es ist jetzt auch für die beiden der Zeitpunkt zu sagen, und jetzt müssen wir unseren Quarterback draften und zeigen, dass wir den auch entwickeln können und dass wir den richtigen gepickt haben. Weil dann geht es ja für die beiden auch im nächsten Jahr um Contract Extensions.
Ja, absolut. Für mich sind die Vikings eines dieser Teams, und da gibt es eine Handvoll eigentlich in meinen Augen in der NFL, die sich das auch gar nicht leisten können, eigentlich so von ihrem gesamten, wie soll ich sagen, von ihrem gesamten Habitus, ihrer Einstellung, sich selber, den Fans gegenüber, und so weiter, einfach zu sagen, okay, man schmeißt so ein Jahr weg. Und geht dann auf Position 1, 2, 3 im Draft nächstes Jahr. Das ist zum Beispiel auch Green Bay. Ja? Also, das sind zwar natürlich Riesenrivalen, diese beiden Franchises, aber die sind sich in diesem Punkt sehr ähnlich. Das ist nicht deren Philosophie. Noch nie gewesen, seit ich mich mit Football beschäftige. Und das passt auch irgendwie nicht zu ihnen. Und ich bin sehr gespannt, wie sie das machen. Es schreit ja, und wir wollen gleich nochmal kurz auch, das Thema ist sehr, sehr spannend und facettenreich. Wir gehen da gleich noch mal ein bisschen intensiver rein. Ich glaube auch, dass es dieses Bundle mit den zwei First-Roundern plus X, das wäre das Package, um hochzutraden. Die Frage ist, auf welchen Spot? Was ist mit den Teams, bei denen du anrufst? Gehen die runter? Würden die das machen? Kommst du vielleicht nur auf 4 und kannst halt die Cardinals irgendwie dann da irgendwie ablösen? Das Problem ist dabei auch natürlich, was sie haben. Also wir reden über Caleb Williams, wir reden über Jayden Daniels, wir reden über Drake May. Dann redet man über JJ McCarthy als vierten. Dann kommt eigentlich erstmal länger nix. Das hat sich jetzt herauskristallisiert. Dann kommt nix, nämlich Bo Nix mit Michael Penix Jr. irgendwie und vielleicht noch irgendeinem anderen. Und dann wird's aber schon ja, bist du schon irgendwie am Ende von Runde 2 eigentlich, von dem, was sinnhaft ist. Was machst du? Kriegst du die anderen wirklich vom Thron darunter? Also kriegst du Washington und New England, die beide ja selber krass Quarterback-Needs haben. Kriegst du die irgendwie überzeugt von einem Paket? Das muss ja richtig krachen, wahrscheinlich. Und du musst mehr als diese zwei First Round aus diesem Jahr investieren, das ist ja ganz klar. Plus das andere Problem, was du ja noch hast, du hast eben gesagt, wenn du auf 11 sitzen bleibst. Naja, aber was ist denn, wenn an 10 sind die Jets, die Vikings bewegen sich erstmal nicht. McCarthy ist noch auf dem Board und dann sagen sie, oh, McCarthy wäre unser Mann. Aber auf 12 und 13 sind die Broncos und die Raiders. Und das schreit bei denen ja auch nach Quarterback. Also, das hat ja, aber für die Vikings ist das ja quasi einerseits oben schwierig mit dem Trade hoch und was du dafür bezahlen musst und ob die anderen wirklich ernsthaft am Telefonhörer auch sagen in der Draftnacht, ja, okay, dann lass mal hören. Und was machen die anderen von dahinter? Weil wenn die anderen dich überspringen, was machst du dann? Also die Vikings haben eigentlich mit dem, was sie jetzt an Picks haben und mit der Situation, die du skizziert hast, fast schon den Zwang in meinen Augen, jemanden auf Position 2, 3 und im schlechtesten Fall die Cardinals auf 4 davon zu überzeugen, einen Deal zu machen.
Also erstmal zu dem, was du gerade gesagt hast, dass die Vikings ja auch keine Franchise sind, die eine Saison einfach herschenken. Ich glaube, wenn sie das wären, hätten sie es letzte Saison getan. Du bist schon schlecht,
Hätten sie
du
machen
bist,
müssen,
hätten sie
hätten sie
machen
es machen.
müssen. Du bist schon mit Kirk Cousins nicht stark in die Saison gestartet. Dann hast du, glaube ich, ein oder zwei Siege noch gehabt, bis er dann den Achillessehnenriss erlitten hat. Und das wäre dann ja der Moment gewesen, wo du sagst, komm, dann werfen wir jetzt unseren Rookie Jaren Hall ins Feuer und schauen mal, wie die Saison zu Ende geht. Und dann hättest du auch nicht, ich glaube, sie hatten jetzt einen 8-9-Rekord oder 7 Siege, dann wärst du wahrscheinlich mit 4 Siegen oder vielleicht auch 5 da rausgegangen. Und dann würdest du jetzt auch höher picken und hättest eine ganz andere Ausgangssituation. Das wollen sie ja offenbar nicht, deswegen glaube ich auch nicht, dass das passiert mit Darnold. Und jetzt zu deinem zweiten Part. Ich glaube, dass Plan A ist, dass du irgendwie Pick 2 oder 3 bekommst. Ich stelle direkt voraus, ich glaube auch, dass das das unwahrscheinlichste Szenario ist. Ich habe mir das kurz nach dem Trade mit den Texans habe ich mir das so ein bisschen eingeredet, dass es vielleicht da schon eine erste Absprache mit zum Beispiel den Patriots gab, die ja auch wirklich eins der aktuell untalentiertesten Roster der Liga haben, die in der Free Agency jetzt kaum jemanden gesigned haben, wo man wirklich sagen kann, wenn die dieses Jahr zwei First Rounder haben und nächstes Jahr zwei First Rounder und vielleicht kriegen die noch einen Viertrunden-Pick mit reingeworfen von den Vikings oder den Drittrunden-Pick nächstes Jahr. Da können die Patriots definitiv was mit anfangen. Ich glaube auch, da können die Patriots mehr mit anfangen als Washington. Washington ist jetzt auch nicht das talentierteste Roster, aber du hast zumindest gute Receiver. Mit Terry McLaurin einen Receiver, über den sich jeder Rookie-Quarterback sicherlich freuen wird. Die O-Line ist nicht ganz so übel wie bei den Patriots. In der Defense hast du natürlich jetzt einige Spieler verloren, aber da ist auch noch ein bisschen Talent vorhanden. Also ich glaube, die Patriots können die Picks besser gebrauchen. Ich glaube aber auch, beide Franchises starten jetzt mit neuen GMs und neuen Head Coaches. Ich glaube, dass beide jetzt auch in der Pole Position sind, einen Quarterback zu draften und das tun werden. Deswegen, ich glaube, den beiden würde man definitiv drei First Rounder anbieten, die beiden dieses Jahr und den nächstes Jahr plus X, vielleicht noch ein Viert- oder Drittrunden-Pick oder ein Pick-Swap, wie auch immer. Und ich glaube aber, dass die beiden sich nicht bewegen werden. Dann bleibt Arizona oder LA, weil die Frage ist, du sagtest gerade, du musst dann eigentlich auf 4. Die Frage ist, musst du wirklich auf 4 oder wird Arizona sich nicht davon abbringen lassen, Marvin Harrison Jr. zu draften? Dann würde 5 reichen. Und so oder so stelle ich mir auch die Frage, reicht vielleicht für 4 oder 5, reichen da auch die beiden First Rounder dieses Jahr und vielleicht noch ein Viertrunden-Pick oder der Drittrunden-Pick nächstes Jahr? Irgendwas, was den Deal noch ein bisschen süßer macht, weil ich weiß nicht, ob LA oder Arizona jetzt wirklich drei First Rounder zwingend fordern würden. Also ich glaube, bei Arizona sehe ich es noch ein bisschen anders. Die haben, glaube ich, 7 Top 100 Picks. Die brauchen jetzt den zweiten First Rounder nicht unbedingt, wobei es schadet ja auch nicht. Aber bei LA, die haben in
Was
der
sie
Free
kriegen
Agency
können.
ja einiges verloren. Ich
Ja.
weiß nicht, ob ihr da heute schon drüber gesprochen habt, aber die haben ja einiges verloren. Ihr habt gerade ein bisschen drüber gesprochen, dass sie auch beide Receiver verloren haben. Du hast da jetzt im Prinzip einen Franchise-Quarterback und nichts um den armen Mann herum. Und wenn du den Chargers jetzt zwei First-Rounder gibst, um nachzuladen und vielleicht noch einen Viertrunden-Pick, da weiß ich gar nicht, ob die noch drauf pochen würden oder ob die den Deal platzen lassen würden, wenn du den First-Rounder nächstes Jahr nicht noch oben drauf packst, weil die brauchen Talent im Roster. Und deswegen ist mein Guess, dass Arizona sich Marvin Harrison Jr. nicht entgehen lässt und dass die Vikings dann auf 5 traden würden. Und ich glaube aber, dann ist auch nur noch JJ McCarthy übrig. Ich glaube, dass wirklich, also für die Vikings oder für Kevin O'Connell wäre, glaube ich, Drake May ein sehr, sehr guter, passender Quarterback, weil Jaden Daniels ist ja auch eher so ein Mobile Playmaker, auch wenn er jetzt eine extrem gute Saison hatte. Ich glaube, dass Kevin O'Connell auch gerne jemanden hätte, der noch so ein bisschen schmieden kann. Und Drake May ist erst 21 Jahre alt, JJ McCarthy auch. Und ich glaube, dass er gerne Drake May hätte, wenn er die Wahl hätte zwischen, sagen wir mal, sie würden jetzt auf 2 kommen, er hätte die Wahl zwischen Jaden Daniels und Drake May, dann würde er, glaube ich, Drake May nehmen.
Sehe ich auch so.
Und da sie da aber nicht hinkommen werden und beide weg sein werden, glaube ich, wird es dann auf JJ McCarthy hinauslaufen. Und Dass die Vikings auf 11 bleiben, sehe ich aus den Gründen, die du genannt hast, auch nicht, weil ich habe da ja, glaube ich, schon mal nach einer von euren Folgen einen Tweet auch zugemacht. Ich glaube, wenn die Vikings die Gefahr nicht sehen würden, dass jemand anders hochtradet, dann würden sie auf 11 bleiben und abwarten, ob McCarthy fällt, weil ob der zwei First-Rounder wert ist, wird sich dann noch herausstellen in der Zukunft. Aber du hast jetzt halt so ein bisschen auch den Zwang, einen zu draften. Und ich glaube, nämlich genau das, was du gesagt hast, auch wenn McCarthy auf 8, 9, 10 noch da ist, dann wird entweder Denver oder Vegas versuchen hochzutraden. Und Minnesota muss sich bewegen. Und die Frage ist ja auch, kommt McCarthy überhaupt an den Giants vorbei auf 6? Weil Brian Daboll der hatte eine Saison, in der in die Playoffs gekommen ist. Da hat die Defense aber auch die Giants ein bisschen getragen. Wink Martindale ist jetzt weg. Das heißt, die Frage ist auch, bleibt die Defense so stark? Weil das war jetzt nicht die talentierteste Defense der Liga. Wink Martindale hatte da sicherlich auch viel mit zu tun. Und Brian Daboll ist mit Sicherheit, wenn die Saison auch wieder schlecht läuft und du hast nicht sowas, auf was du zurückfallen kannst, wie zu sagen, wir haben jetzt gerade unseren Rookie-Quarterback gedraftet und der macht vielleicht auch in der ersten Saison schon eine gute Entwicklung. Daran kannst du dich vielleicht dann festhalten, aber wenn das nicht passiert und du spielst mit Daniel Jones noch eine schlechte Saison, dann ist ein Brian Daboll auch auf dem Hot Seat. Und deswegen ist meine größte Sorge, sind ehrlich gesagt die Giants. Und deswegen glaube ich auch, dass wenn du hochtradest, musst du auf 4 oder 5 traden, weil ich glaube, dass die Giants, selbst wenn Malik Nabers oder ein Rome Odunze noch da sind auf 6, glaube ich, dass die auch ein Auge auf JJ McCarthy haben werden, weil Daniel Jones ist auch nicht die Antwort. Und ich glaube, das wissen die Giants auch.
Ja, obwohl sie ihm den Vertrag gegeben haben. Und genau das ist es. Die Giants sind in diesen Top 10 der X-Faktor, aber die Vikings sind das Team oder die Franchise, die im Grunde genommen die Direction dieser Top 10 irgendwie drehen kann. Sie haben das ein bisschen in der Hand. Wenn du hochgehst auf 4 oder auf 5, dann kannst du auch natürlich die Broncos und die Raiders da so killen und hinter dir lassen. Die haben keine zwei First-Rounder, die sie zusammenbundeln können und sagen, wir gehen hoch. Das haben nur die Vikings. Das ist Advantage Vikings. Die Vikings müssen aber in den Rückspiegel gucken wiederum und gucken, das Draftboard beobachten. Naja, lassen wir ihn fallen oder gehen wir trotzdem sicherheitshalber hoch, wenn wir über McCarthy reden? Die Frage, die ich mir stelle, ist McCarthy es wert, zwei First-Rounder aus diesem Jahr plus möglicherweise einen 25er First-Rounder zu geben? Sage ich, nach meinem bisherigen Empfinden, ist eigentlich too much.
Das wäre mir
Aber
auch zu
so,
viel.
aber ja, aber so ist es Business. So ist es Business. Du machst es, weil du einfach diesen Zwang hast, diese Notwendigkeit hast, einen Quarterback zu holen. Ich sehe es auch so, dass Daniels nicht gerade der Rookie-Quarterback wäre, der zu den Vikings passt. Drake May passt auf jeden Fall hin. Und ich sehe es auch so, dass die Commanders eigentlich kaum einen Grund haben, sich von der 2 wegzubewegen. Es sei denn, es wäre ein mind-blowing Angebot. Und das werden selbst die Vikings, glaube ich, nicht hinlegen. Ja?
Das glaube ich auch
Äh,
nicht.
das, 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 das glaube ich auch nicht, dass das passieren wird.
Ich glaube, da müsstest du wirklich jemanden wie einen Justin Jefferson reinwerfen. Das wird
Yeah.
nicht
Oh,
passieren, weil der ist
ja,
für die
oh.
Vikings mehr wert als einen
Ja,
First-Rounder.
aber wenn ich Justin Jefferson reinwerfe, dann kann ich auch meine Picks behalten. Also sorry,
Genau,
weil dann, also
ja.
das führt ja nirgendwo hin.
Das
Äh,
glaube ich auch
aber,
nicht. Glaube ich
aber,
nämlich auch
aber
nicht.
ich finde, was wir jetzt in diesen doch, glaube ich, jetzt mittlerweile 20 Minuten auch gut skizziert haben, ist, dass die Vikings sind tatsächlich das Zünglein an der Waage, wie man so schön sagt. Für den Flow und für die, ja, den. Ja, den Ablauf in diesen Top 10, ja. Sie selber sind die 11 aktuell, ja, und sie sind die 11 und die 23. Und wir gehen jetzt gleich noch auf die Top 10 ja auch ein, aber Chicago scheint mit dem Trade von Fields nach Pittsburgh jetzt natürlich Caleb Williams zu heißen. Washington, die können sich an zwei eigentlich ja überlegen, May oder Daniels. Und wenn New England wäre eher das Team, eher als Washington, wie du doch sagst, stimme ich dir total zu. Die halt sich das Angebot anhören und sagen, okay, wir denken darüber nach, gebt uns mal 5 Minuten. So. Und bei Arizona, ja, die werden wohl kein Quarterback ziehen, aber ja, sagen die, wir sammeln noch mehr Picks, weil wir haben ja auch wirklich ein Roster, was general überholt werden muss. Dann ist uns Marvin Harrison Jr. vielleicht nicht so wichtig wie noch zwei, drei weitere Picks in den Top 100 und wir sind quasi jeden zehnten Pick selber dran, gefühlt. Giants hast du auch sehr, sehr gut gesagt. Und bei den Chargers ist auch so. Auf 5, die Chargers sind für mich auch so ein Kandidat. Ah ja, warum nicht? Ne? Why not? Weil die brauchen mehr Picks, die brauchen Spieler ohne Ende. Tennessee bleibt bei Will Levis. Atlanta hat einen Quarterback jetzt mit Kirk Cousins. Chicago war schon an 1 dran, hat eingezogen und die Jets spielen noch mit dem König der Dunkelheit. So, und dann sind wir aber ja in diesen Sphären, wo halt Denver und die Raiders drohen. Und das ist halt wirklich ganz, ganz schwierig. Und ich glaube, also jetzt ohne zu übertreiben, die Vikings werden 7, 8, 9, vielleicht 10 verschiedene Pläne in der Schublade haben müssen.
Glaube ich
Klammer auf,
auch,
müssen,
ja.
Klammer zu. Um entsprechend zu reagieren. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was sie damit machen. Vielleicht noch
Also.
ganz schnell, Basti, meine Einschätzung, ob du zustimmst, für den Pick 2, den ich sehr unwahrscheinlich halte. Also, sie müssten immer 11 und 23 aus diesem Jahr reinlegen in die Geschenkebox, das ist gar keine Frage. Sie bräuchten, um Washington zu ködern, den First Rounder in 25 plus irgendwas Hochpreisiges danach. Für Pick 3 brauchten sie auch den First Rounder 25 mit dem Third Rounder 25, den sie noch haben, den du angesprochen hast. Und für Pick 4, glaube ich, reicht der First Rounder 25. Aber da reden wir über JJ McCarthy, mutmaßlich, für den du 3 First Round Picks weggibst. Und da bin ich raus. Da bin ich
Ja.
raus.
Glaubst du, der First Round auf 25 muss mit rein für 4 oder 5?
Naja, wenn ich Arizona wäre, würde ich den als Bedingung machen, weil du musst ja die Differenz auch ein bisschen in Betracht ziehen. Was ist der Value von den einzelnen Positionen in der Draft Order? Du springst 11 und 23 ist ein aus dem ersten Drittel und aus dem letzten Drittel Pick. Und wir nehmen jetzt mal den höheren als Ansatz. Du springst von 11 auf 4, packst einen fast schon Low First Rounder mit dazu. Das hätte vor ein paar Jahren gereicht. Heute leben wir in einer Welt, und das ist ja das schöne Zitat auch aus Draft Day, ne? Vor 5 Minuten war die Welt noch eine andere. Ne? Also friss deine scheiß Pancakes und ich will meine verdammten Picks und ich will David Putney haben. Muss ich übrigens auch mal wieder gucken vorm Draft. Und dann ist es aber mittlerweile einfach so, dass du das, glaube ich, für diese 7 Spots anbieten musst, weil du halt ja auch nicht weißt, ob auf der anderen Leitung, die in Arizona geschaltet ist, nicht die Broncos oder die Raiders dran sind und sagen, na, wir versprechen euch jetzt hier das Blaue vom Himmel. Die müssen das natürlich anders strukturieren, aber boah, das ist. Die Vikings sind in einer geilen Position, aber ehrlich gesagt, aus meiner Sicht sind sie auch in einer Scheißposition, weil entweder ist es total overpriced für einen McCarthy, ja, oder sie verkaufen quasi noch mal ihrer Zukunft, um vielleicht an Drake May zu kommen. Und mein Punkt ist, für Drake May würde sich's eher lohnen, als für Daniels, der nicht in ihr System passt, und für McCarthy auch. Und wenn du McCarthy an 11 bekommst, weil die anderen auch nicht geil auf den sind, ja, dann ist es eigentlich sogar der beste Move,
Klar.
weil dann hast du nicht noch mehr verscherbelt und kannst an 23 noch wie einen schönen Corner oder einen Defensive Tackle picken.
Definitiv. Ich glaube, um nochmal auf die Frage einzugehen, brauchst du 3 First-Rounder? Ich glaube einfach, dass niemand mehr bieten wird als die Vikings, weil ich sehe irgendwie nicht,
Nee,
dass die
kann ja auch
Raiders
keiner.
oder Denver, die Raiders und Denver könnten ja beide 3 First-Rounder bieten. Nur halt anders strukturiert als die Vikings, nämlich dann 25 und 26, was die Vikings nicht tun müssten. Die müssten 26 nicht anbieten, weil sie jetzt dieses Jahr 2 haben. Und ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, Vegas kann sich das nicht erlauben. Die können nicht drei, also wenn die jetzt 3 First-Rounder raushauen, die sind mit dem Roster ja auch nicht weit genug, um zu sagen, das ist okay, wir können in den nächsten Jahren mit ein paar Second- und Third-Roundern genug nachladen. Um das Roster mit genug Talent zu bestücken, das sehe ich nicht. Und bei Denver ist es ja noch schlimmer. Die haben ja jetzt auch nochmal, auch in der Free Agency nochmal Spieler verloren. Und ich kann mir das nicht vorstellen, dass Denver oder die Raiders mehr bieten werden als die Vikings. Und das ist der Grund, aus dem ich mir vorstellen kann, dass vielleicht die beiden First Rounder dieses Jahr reichen. Und wenn ich auch nochmal drüber nachdenke, kannst du dich an einen. Also klar, die Welt ist heute eine andere als vielleicht auch noch vor ein paar Jahren, aber das gab es ja auch wirklich noch nie, dass ein Team 3 First Rounder plus X für den viertbesten Quarterback im Draft getradet hat.
Ja, und genau, und das ist halt das ist ja das Absurde. Und Caleb Williams macht diese Draftklasse ja außergewöhnlich schon alleine, ja, also im Vergleich zu vielen Jahren, die wir jetzt hinter uns haben. Und Jaden Daniels im richtigen Team mit dem richtigen Offensive Coordinator und Head Coach nehme ich auch. Und ich nehme auch Drake May, von dem ich auch sehr, sehr viel halte. Und es ist vielleicht auch möglich, McCarthy zu einem Starter zu entwickeln, mit dem du in die Playoffs kommen kannst. Aber ich sage, mit McCarthy gewinnen die Vikings nicht den Super Bowl. Und ist es dann, verpfändest du nicht zu viel? Und ja, drei First-Rounder zu wegzugeben, um den viertbesten Quarterback zu holen, ist eigentlich auch zu viel. Und das werden aber die Vikings auch wissen. Und sie werden das, glaube ich, egal wie das ausgeht mit dieser ganzen Pick- und Quarterback-Draft-Saga für die Vikings, sie werden am Ende einen Move machen oder eine Entscheidung fällen, für die sie viel Lob bekommen und für die sie auch viel Kritik bekommen werden. Weil es gibt so viele Möglichkeiten und Szenarien, dass das eigentlich, dass du damit gar nicht alle abholen kannst. Ja.
Ich glaube, was ich an Kwesi Adofo-Mensah, dem Vikings GM, schätze, ist, man hatte im ersten Jahr hatte man mit dem Lions Trade erst einen anderen Eindruck. Vielleicht erinnerst du dich, die haben ja, ich glaube, 12 abgegeben für 31 oder 32 und 34. Der war ja stark kritisiert, der Trade. Ist jetzt für die Lions auch nicht unbedingt super ausgegangen. Jameson Williams hat es jetzt noch nicht so richtig gezeigt. Aber danach muss man sagen, hat sich Adofo-Mensah jetzt wirklich auch als ein GM präsentiert, der, wenn ihm ein Deal nicht gefällt, dann macht er nicht. Das hast du bei den Trades danach gesehen, wo du gemerkt hast, dass die Vikings nicht bereit waren, mehr abzugeben, als er sich vorstellen konnte. Das hast du dann eben auch in der Free Agency immer wieder gesehen. Er hat das Roster radikal verjüngt. Du hast Vikings-Legenden wie Spieler wie Eric Kendricks dann einfach ziehen lassen, weil sie nicht bereit waren zu restructuren. Du hast das Gleiche jetzt vielleicht aus anderen Gründen, weil Danielle Hunter hatte eine extrem gute Saison, aber du warst dann eben jetzt auch nicht bereit, einen 29-jährigen Danielle Hunter, der immer wieder Verletzungsprobleme hatte, den Mega-Deal zu geben. Hast den also ziehen lassen mit einem jüngeren, vielleicht auch Stand heute erstmal schlechteren Jonathan Greenard ersetzt. Aber du merkst halt das Gleiche auch bei Kirk Cousins. Es lag ein Vertrag auf dem Tisch. Kirk hat gesagt, ich habe ein Gegenangebot von Atlanta, die bieten mir mehr Guarantees, die bieten mir mehr Gehalt, ich würde aber gerne in Minnesota bleiben. Und Crazy hat gesagt, dann musst du gehen, wir legen nicht mehr drauf. Und deswegen glaube ich auch, wenn es jetzt um diese Picks geht und darum geht, wo tradet Minnesota hin, glaube ich, wird er da mit einem ähnlichen Mindset auch rangehen, dass er sagt, Arizona will drei First-Rounder, dafür, dass wir den viertbesten Quarterback im Draft bekommen. Dann machen wir es nicht. Dann bleiben wir auf 11 und 23. Und wenn die Chargers das auch nicht wollen, dann bleiben wir nach wie vor auf 11 und 23. Und ich glaube, er wird die für Pick 4 oder 5 wird er keine drei First-Rounder abgeben. Und wenn dann eben Worst Case ist, dass irgendwer anders doch mehr bietet und dann JJ McCarthy draftet, ich glaube, dann ist er bereit, das in Kauf zu nehmen. Weil ich glaube, er ist nicht bereit, zu viel abzugeben. Er ist ja auch ein sehr kalkulierter Typ. Der hat ja tatsächlich eine Wall Street-Vergangenheit. Ich glaube, dass er, was das angeht, sich nicht so sehr von diesem emotionalen, wir brauchen jetzt einen Quarterback und Mann in unserer Zukunft, dass er sich davon nicht so sehr leiten lassen wird. Und ich glaube, wenn ihm der Deal nicht schmeckt, dann bleibt er auf 11 und 23 und dann wird er wahrscheinlich, kann ich mir vorstellen, wenn sie trotzdem einen Quarterback draften, ich denke, dann wird es wahrscheinlich Michael Penix werden. Aber den sehe ich dann tatsächlich erst auf 23 und dann werden sie wahrscheinlich auf 11 Byron Murphy oder Jerzan Newton draften, um auf Defensive Tackle nachzuladen. Und ganz ehrlich, wenn es dann so ist und der Deal hat nicht gepasst und so sieht das Draft-Szenario aus, kann ich da auch mit leben. Weil so oder so, ob es jetzt McCarthy ist oder Penix, du wirst halt sehen, was Kevin O'Connell da rausholen kann. Aber das ist mir dann. Also mir ist in erster Linie wichtig, dass die Vikings nicht overpayen für den Trade, sollte er zustande kommen. Und wenn sie einen Quarterback draften, dann wird das ja einer sein, bei dem auch Kevin O'Connell sagt, das ist der Mann, dem vertraue ich, mit dem will ich arbeiten. Und mir als Viewer aus Deutschland, der sich jetzt ja schon ein bisschen mit den Vikings in der NFL beschäftigt, der aber mit Sicherheit kein Top-Quarterback-Evaluator ist, wenn jemand wie Kevin O'Connell sagt und auch ein Kwesi sagt, das ist unser Mann für die Zukunft, dann lasse ich mich erstmal drauf ein und schaue mir das mal an. Mir ist einfach nur wichtig, dass sie dafür nicht overpayen, weil das Roster hat auch noch andere Löcher. Und wenn sie jetzt wirklich, die Second Rounder sind ja schon weg, wenn sie jetzt die komplette Zukunft dann wegtraden, auch noch mit allen First Roundern dieses und nächstes Jahr, und dann schlägt der Quarterback nicht ein, dann haben sie, glaube ich, ein echtes Problem.
Ja, und das ist halt das, was man auch aus Sicht der Vikings und alle, die es mit den Vikings halten, auch hoffen muss. Es hat mit Cousins nicht funktioniert und du hast ein Roster, was jetzt ja auch nicht irgendwie, wo du jetzt nicht wieder von der Pike auf aufbauen musst, aber du willst halt das Richtige machen und dieses irgendwelchen overpriced Scheiß zu machen, ist halt auch irgendwie nervig. Und das habe ich in den letzten Jahren auch zu häufig gesehen. Und ich glaube, das wäre auch, also rein objektiv betrachtet, eine Entscheidung, die ich sehr hoch anrechnen würde, wenn sie da auch das Richtige tun. Und wenn dann, wenn man sagt, man kriegt dann den Penix und das ist dann die Nummer 5 unter den Quarterbacks und ich ziehe den an mit Pick 23, dann gebe ich meinem Head Coach O'Connell die Möglichkeit, den Mann zu entwickeln. Und dann gebe ich mir die 2 Jahre Zeit. Und wahrscheinlich ist er auch in der Lage, Justin Jefferson zu einer 1.000-Yard-Saison, zu einer weiteren 1.000-Yard-Saison zu treiben. Aber man muss sich natürlich auch darüber im Klaren sein, dass man mit dem Roster, was man hat, ist man ja jetzt eigentlich nicht auf Rebuild aus. Dafür hat man jetzt auch, finde ich, zu gute Leute in der Defense geholt. Die Leute, die sie aus Houston geholt haben, die sind nicht schlecht. Die sind vielleicht gar nicht bei allen so auf dem Radar, aber man, ne, also es
Und
geht
auch Andrew
alles
Van Ginkel
irgendwo.
hatte auch ein
Es,
sehr gutes Jahr.
ja, es geht alles irgendwo schon mit Sinn und Verstand und dann muss man mal schauen. Aber es ist, ich finde, es ist fast eine der spannendsten Situationen, die wir seit langer Zeit hatten, wenn es um die Top 10 oder beziehungsweise die Top 12 oder in dem Fall 11 im Draft geht. Und naja, mit dem Fields Trade ist ja eigentlich die Nummer 1 Frage beantwortet. Und deshalb wollen wir jetzt nochmal schnell, werden uns unsere anderen beiden Themen jetzt sicherlich nicht auch nochmal jeweils über eine halbe Stunde reinziehen, aber
Ganz
nur
kurz
mal.
noch, bevor wir ins nächste Thema
Ja.
gehen. Was ich noch interessant finde, gerade an dem Jahr und jetzt auch mit der Situation der Vikings ist, in der jüngeren Vergangenheit gab es, glaube ich, nicht so viele Teams, die einen Rookie-Quarterback in so eine Offense setzen konnten. Also wann ist das letzte Mal in den letzten Jahren ein Rookie-Quarterback gedraftet worden und wurde in so eine talentierte Offense gesetzt? Ich habe gerade schon von den Receivern gesprochen. Und Tight End, aber du hast auch zwei wirklich gute Tackle.
Und du
Du
hast
hast
Aaron Jones noch dazu geholt.
Aaron Jones noch dazu geholt, du hast mit Christian Derisaw einen der, also statistisch die letzten beiden Jahre Top 5 Left Tackle, du hast mit Brian
Jung.
O'Neill einen sehr guten Right Tackle. Interior O-Line ist, würde ich sagen, nach Defensive Tackle leider eine der größten Schwächen, da muss man mit Sicherheit nochmal was tun. Aber trotzdem, du guckst dir diese Offense an, du hast zwei wirklich starke, einen Top 5, Top 10 Left Tackle, einen Top 10, Top 15 Right Tackle. Du hast Top Receiver, du hast einen Top Tight End, du hast einen wirklich guten Running Back. Und da setzt du einen Rookie Quarterback rein. Da muss man zumindest sagen, wenn es dann nach einem Jahr oder zwei mit der Offense nicht funktioniert, dann hast du immerhin schnell deine Antwort. Aber ich glaube, also was ich wirklich interessant fände, wäre zu sehen, egal, ob es jetzt ein JD McCarthy ist, ein Michael Penix oder wenn dann doch das Dream-Szenario sich bewahrheitet und es wird ein Drake May. Es wäre wirklich cool zu sehen, mal einen Rookie-Quarterback mit so einer Offense, weil die letzten Jahre war es halt eher so, egal, ob es jetzt Jacksonville war, als sie Trevor Lawrence gedraftet haben,
Oder
die
Bryce Young.
Jets-Offense, in die Zach Wilson kam, auch die Bears-Offense, in die in Justin Fields kam.
Ja, oder Bryce Young in Carolina.
Bryce Young in Carolina, du kannst auch mit Mac Jones noch weitermachen oder auch die Jahre davor. Gut, Kenny Pickett war jetzt ein Jahr mit einer schwachen Quarterback-Class, aber selbst das Jahr davor, also man muss halt wirklich sagen, wenn man sich anschaut, in welche Situation hier der Rookie-Quarterback gedraftet werden würde, ist sicherlich für jeden Rookie-Quarterback ein Traum-Szenario, jetzt gerade bei den Vikings zu landen, zumindest was die Offense angeht und mit der spielst du ja. Da bin ich wirklich gespannt.
Ja. Ja, es ist eine sehr interessante Situation. Ich glaube, das haben wir jetzt sehr umfangreich skizziert, aber so viele Wochen sind es auch ja nicht mehr bis zum Draft. Heute ist der 26. März und am 26. April sind wir schon auch ein wenig schlauer. Viel schlauer sogar. So, Thema 2 von uns beiden heute Abend ist so ein bisschen Preview auf die Top 10 Picks der ersten Draftrunde. Das haben wir jetzt schon auch irgendwie so crossover-mäßig ein bisschen beleuchtet. Gehen wir mal ein bisschen durch. Chicago an 1. Basti, glaubst du, es gibt eine Welt, in der der Pick nicht Caleb Williams heißt?
Nein, die wird es nicht geben. Ich glaube, der ist komplett locked.
Das denke ich auch. Dieses ganze Gefasel von wegen, es gibt so Franchises und Chicago gehört dazu, für die er nicht spielen will.
Ja, das.
Am Ende Schnauze halten und Cappy anziehen und dann Hände schütteln, oder?
Ja, also am Ende sehe ich keine Welt, in der Caleb Williams nicht bei den Bears landet am Ende. Und ich glaube auch, das ist alles nur Media-Kram, dass es Teams gibt, bei denen er nicht spielen will. Und wenn man sich auch anguckt, auch wenn ich es ungern zugebe, was die Bears gemacht haben in der Offseason,
Auch nicht so schlecht, ne? Für einen Rookie-Quarterback.
genau, auch nicht so schlecht. Hast schon einen DJ Moore, du hast in den letzten Jahren die O-Line verstärkt, die war jetzt in den letzten Jahren besser als davor. Du hast schon einen DJ Moore, du hast jetzt dann auch noch Keenan Allen nach seinem stärksten Jahr seiner Karriere dazu geholt. Du hast, ich glaube, Gerald Everett ist auch bei den Bears gelandet, oder?
Ja.
Und du hast schon Cole Kmet. Also da muss man auch sagen, auch da steppt Caleb Williams in eine sehr gute Offense. Du hast ja auch noch DeAndre Swift dazu geholt und keinen deiner Running Backs verloren. Also auch die Offense ist sehr gut bestückt und dann kriegst du noch den besten Quarterback im Draft, zumindest vermutlich. Und ja, ich glaube, den Bears wird es auch gut gehen.
Ja. Washington und New England haben wir jetzt schon ein bisschen drüber geredet. Glaubst du, es ist eine Möglichkeit? Es ist ja auch immer wieder mal so ein Thema vom Christian gewesen in den letzten Monaten, dass man vielleicht schon einen potenziellen Nachfolger für Kyler Murray in Arizona draftet oder und sie auf 4 sitzen bleiben und selber McCarthy nehmen oder glaubst du, das passiert nicht?
Nee, glaube ich nicht, weil ich glaube, wenn das passieren würde, dann hätte man definitiv einen Trade für Kyler Murray hinbekommen. Also wenn man sich anschaut, welche Quarterbacks in den letzten Jahren getradet wurden, Kyler Murray ist immer noch jung, der hat auch letztes Jahr, als er nach seiner Verletzung zurückkam, definitiv gezeigt, dass er zumindest mal ein solider Quarterback, wenn nicht sogar in manchen Spielen auch ein guter Quarterback war für die Cardinals, und das Roster war jetzt auch nicht super talentiert. Und ich glaube, wenn die nicht mit Kyler Murray planen würden, dann hätten sie ihn getradet, bevor sie einen Quarterback draften, weil dann, du bist ja in einer viel schlechteren Position, wenn jedes Team der Liga weiß, die haben jetzt schon einen Quarterback, Christian, viel, viel schlechteren Turnout, was die Picks angeht. Und ich glaube, dann wäre er schon getradet worden. Dann hätte man mit Sicherheit auch, ob man jetzt einen First Round bekommen hätte, weiß ich nicht, aber man hätte bestimmt einen Second Rounder plus X für einen Kyler Murray bekommen. Und ja, deswegen, da sehe ich wirklich 0% Chance.
Ja. Auf 5 sitzen die Chargers. Wir haben eben auch schon darüber gesprochen. Herbert ist so ein bisschen die ärmste Sau der Liga aktuell. Es gibt natürlich diesen Marvin Harrison Jr. Ich habe das schon mal gesagt, ich würde ihn ungern in Arizona sehen. Ich halte ihn dafür verschwendet. Ich würde ihn gerne als Rookie Receiver mit Justin Herbert sehen. Der braucht eine klare Nummer 1. Aber es gibt ja auch. Das hast du schon angesprochen, Malik Nabers, es gibt Rome Odunze, also du hast eigentlich ja fast 3 Wide Receiver, die ein Lock sind für die Top 10, ne? Und dazu vermutlich 4 Quarterbacks, das heißt 7 der 10 Top 10 Picks sind Quarterbacks oder Receiver in diesem Draft. Würdest du da widersprechen oder würdest du es unterschreiben?
Ja, doch, das würde ich unterschreiben. Also ich glaube, dass alle drei Top Receiver in der Top 10 gehen, und ich glaube auch, dass JJ McCarthy in der Top 10 geht, und die ersten drei werden wahrscheinlich auch die ersten drei Quarterbacks. Insofern glaube ich das auch, ja.
Und wer komplettiert die Top 10? Ich meine, wir haben über die Giants ein bisschen gesprochen schon vorhin. Man muss es, darf es nicht so ganz ausschließen, dass sie vielleicht auch Bock haben auf einen McCarthy, der dann noch vielleicht da ist, wenn niemand nach oben getradet ist. Tennessee, Atlanta, Chicago hat das schon an 1 adressiert. Dann kommen die Jets, das sind die Top 10. Das schreit irgendwo nicht nach Quarterback. Also es gibt verschiedene Szenarien, aber meistens sieht man dann außerhalb der Quarterbacks und der Receiver eigentlich nur Offensive Tackle und Edge Rusher.
Ja,
Edge
also
Rusher wäre Dallas Turner und die Offensive Tackle sind in jedem Fall Joe Alt, wie man das halt meistens findet. Und wenn ich mal ein bisschen an dem von mir sehr geschätzten Kollegen Daniel Jeremiah mich orientiere, dann reden wir hier noch über Talese Huaga von Oregon State. Aber man hat natürlich auch schon auf 10 mit den Jets, wenn sie an 10 bleiben, Brock Bowers, den Tight End irgendwie gehabt. Wie würdest du die drei Positionen noch verteilen in den Top 10 oder die
Ja.
drei Spielerpositionen?
Also wir sprechen ja im Prinzip jetzt noch über Tennessee, die Falcons, Chicago und die Jets.
Und glaubst du, dass Chicago eigentlich auch noch einen Wide Receiver nehmen würde von den Top 3, wenn noch auf 9 einer da ist? Weil ich meine, die haben Moore und Allen, die können natürlich aber noch irgendwie mal was anderes tun, ne? Vielleicht einen Tackle oder.
Ja, ich glaube, die Bears werden keinen Receiver mehr nehmen. Die haben zwei gute Tight Ends, die haben zwei gute Receiver. Die werden wahrscheinlich, es ist ja, wir sprechen ja jetzt gerade über die Top 3 Receiver. Aber es ist ja wirklich auch ein tiefer Receiver Draft. Es gibt ja wirklich viele Receiver, die auch spekuliert werden, in der ersten und zweiten Runde gedraftet zu werden. Und ich glaube, dass die Bears als dritten Receiver, weil das wäre er ja faktisch, als dritten Receiver werden sie später nochmal einen draften. Das kann ich mir schon vorstellen. Sie haben ja auch Darnell Mooney verloren. Und deswegen kann ich mir am ehesten vorstellen, wenn einer der Top 3 Receiver fällt bis Chicago, dann werden sie ihn vielleicht nehmen. Ich sehe aber nicht, dass das passiert. Wenn keiner von denen fällt, dann sehe ich bei den Bears am ehesten einen Offensive Tackle oder einen Edge Rusher. Sie haben ja mit Monte Sweat einen wirklich guten Edge Rusher gesigned, aber den dann noch mit einem anderen Elite Edge Rusher zu pairen, dann hast du auf einmal vielleicht sogar den besten Pass Rush in der NFC North. Gleichzeitig haben sie, soweit ich weiß, nur einen wirklich guten Tackle. Das heißt, du könntest natürlich dann einem Caleb Williams die andere Seite noch gut besetzen. Also das sind für mich, glaube ich, die wahrscheinlichsten Szenarien bei den Bears. Über Tennessee hast du gerade schon gesprochen. Ich glaube, die brauchen unbedingt einen Offensive Tackle und werden auch den ersten Offensive Tackle vom Board nehmen, weil ich glaube nicht, dass die Giants einen nehmen werden. Die hängen ja immer noch an ihren beiden First-Round-Tackle-Experimenten fest, so ein bisschen. Das heißt, ich glaube, Tennessee nimmt den ersten Tackle vom Board, dann kommen die Falcons. Ich glaube, die werden einen Pass-Rusher nehmen. Bei den Falcons liest man und hört man und sieht dann ja auch in den Seasons immer wieder, dass sie keinen Pass-Rush haben. Jede Off-Season ist Pass-Rush ein Thema. Sie signen keine Pass-Rusher, sie draften hin und wieder mal einen, der sich dann nicht entwickelt. Jetzt sind sie auf 8, sie haben einen Quarterback, sie haben eine ganz gute O-Line, sie haben starke Playmaker in der Offense. Also jetzt
Aber
sind sie wirklich in der.
noch ein für Kirk Moneyman vielleicht noch
Aber
dazu?
also Drake London ist ja wirklich extrem talentiert. Man hat es jetzt mit wirklich Backup-Quarterbacks ja eigentlich schon gesehen, was der teilweise für Catches gemacht hat. Ich glaube, dass der mit Kirk Cousins, ich sehe es wirklich kommen, dass er eine Monstersaison hinlegt. Und dann hast du einen Bijan Robinson. Zweiter Receiver ist jetzt vielleicht nicht Elite, aber ich glaube wirklich, bei den Falcons wird es der erste Edge Rusher vom Board sein und dann werden sie dieses Thema endlich angehen und hoffentlich mit dem Dallas Turner gelöst bekommen. Über die Bears haben wir gerade gesprochen und dann kommen die Jets und von denen, über die wir jetzt gesprochen haben, sind für mich die Jets die größte Wildcard, weil Quarterback können wir ausschließen, die werden jetzt keinen Quarterback draften, die sind all in mit Aaron Rodgers. Tackle ist eine Möglichkeit, aber sie haben ja auch Tackle gesigned in der Free Agency. Also ist die Frage, ob sie da jetzt den Top-10-Pick für einen Tackle nochmal raushauen oder ob sie vielleicht lieber auf was anderes gehen. Receiver könnte ich mir vorstellen, aber nur wenn die Top-3 nicht schon weg sind, weil ich glaube, sonst werden sie nicht auf 10 reachen für den viertbesten Receiver. Edge Rusher vielleicht, aber sie haben eigentlich ja Edge Rusher, haben ja, glaube ich, sogar drei Edge Rusher. die in Rotation starten. Mit Quinn Williams haben sie ja
Rock
auch immer noch einen
Bowers.
guten Defensive Tackle. Und dann kommt, genau, und dann kommen wir eigentlich bei Tight End an, Brock Bowers, der, ich habe ihn nicht spielen sehen, aber nach allem, was man liest, ja generational sein soll, noch besser als Kyle Pitts, wobei Kyle Pitts jetzt auch nicht so richtig eingeschlagen ist in der Liga.
Bisher nicht. Könnte auch an einem Quarterback gelegen haben, so
Klar,
bisher,
könnte
aber
auch am
gut.
Quarterback gelegen haben. Ich glaube, wenn ich mir das anschaue und du packst in diese Jets-Offense, die einen Breece Hall hat, einen Garrett Wilson, und dann packst du da noch einen Brock Bowers rein, und dann muss es mit Aaron Rodgers klappen. Also wenn du dann keinen Playoff-Run hinbekommst, dann musst du das Ding wahrscheinlich sprengen und in den nächsten Jahren dann doch nochmal einen Quarterback draften. Aber ich denke, wenn du die Jets bist und du hast dieses Mindset, wir gehen all in, dann gibst du Aaron Rodgers noch einen Playmaker und sagst, und jetzt haben wir genug für den Playoff-Run. Die Defense ist schon gut bestückt, du hast super Corner, du hast einen extrem starken Defensive Tackle und gute Edge-Rusher. An der Defense wird es nicht scheitern. Das heißt, ich würde, wenn ich die Jets wäre, die Offense nochmal nachladen. Und da sie schon Tackle gesigned haben, wäre es wahrscheinlich Brock Bowers, wenn keiner der Receiver fällt.
Ja, ich sehe als Teams, die irgendwie nochmal runtertraden, eigentlich auch aus den Top 10 nur Arizona und die Chargers, weil die Giants können sich das nicht erlauben. Tennessee glaube ich auch nicht. Chicago ist happy mit den zwei Top 10 Picks. Die Jets und Atlanta müssen, glaube ich, auch einfach dann gucken, was das Beste ist.
Ich sehe ein Szenario bei den Giants.
Welches?
Ich halte es für unwahrscheinlich.
Ja.
Sagen wir mal 5 bis 10% Eintrittswahrscheinlichkeit. Aber sagen wir mal, Arizona und die Chargers sagen den Vikings, wir bewegen uns nicht. Arizona will unbedingt Marvin Harrison Jr. und die Chargers sagen, Malik Nabers oder Rome Odunze ist genau unser Mann, den brauchen wir für Justin Herbert. Wir wollen nicht mehr Picks, wir haben genug Picks. Und dann sind die Giants auf 6 und vielleicht glauben sie noch an Daniel Jones oder sie sehen einfach ein, dass sie mehr Talent im Roster brauchen. Und die Vikings rufen an und bieten die beiden First Runner und plus X. Also wirklich geringe Eintrittswahrscheinlichkeit, aber ich könnte mir vorstellen, dass die Giants da zumindest zuhören würden. Und wenn wirklich noch ein bisschen Hoffnung da ist, dass Daniel Jones der Mann ist, oder wenn man feststellt, wir sind als Roster noch nicht da, dass wir den viertbesten Quarterback in dem Roster entwickeln können. Der braucht noch ein bisschen Zeit, der braucht ein gutes Roster um sich herum, viel Talent. Wir haben keinen starken Receiver. Wenn wir da jetzt einen Rookie-Quarterback reinwerfen, haben wir das gleiche Problem wie mit Daniel Jones vor ein paar Jahren. Ich könnte mir vorstellen, dass die dann zuhören würden und sagen würden, lass uns die beiden First-Runner nehmen, vielleicht noch einen Viertrunden-Pick oder den Third-Runner nächstes Jahr und erstmal nochmal an Talent aufstocken, bevor wir schon wieder einen Quarterback in eine untalentierte Offense werfen.
Möglich und damit werden die Broncos und die Raiders auch in den Arsch gekniffen. Ja, die Top 10. Ich meine, dahinter ist auch noch ein bisschen, ich habe vorhin auch noch mal geschaut, habe mich dann vergessen, noch mal anzubringen, wer denn noch irgendwie hinter den Broncos und den Raiders sitzen könnte, um den Vikings vielleicht noch das Leben da irgendwie schwerer zu machen. Und außer den Seahawks fällt mir da keiner ein, aber die haben ja ein hervorragendes Tandem mit Geno Smith und Sam Howell sich jetzt zusammengewürfelt.
Also, sie würden nicht
Ja.
hochtraden, aber jetzt kann ich ja dich als Experten fragen. Wenn einer der Quarterbacks noch da ist, der McVay gefällt, glaubst du, dass der überlegen würde, den Trigger zu ziehen und für die Fifth-Year-Option an, ich glaube, sie picken auf 20 oder 21, dass die Rams den
19.
Stafford-Nachfolger schon draften, sagen, wir haben noch einen Matt Stafford. Wir picken jetzt einen Michael Penix oder Bo Nix und lassen den noch mal 1, 2 Jahre hinter Stafford sitzen, oder glaubst du, das ist denen einfach zu früh?
Ich kann es mir nicht vorstellen, wenn man sich die Signings der Rams in der Free Agency angeguckt hat. Fast alle haben 3 Jahresverträge unterschrieben. Und das heißt, das ist ihr Fenster. Ja, sie glauben noch
Ja.
an 3 Jahre von Stafford. Vielleicht auch schon, dass Stafford gesagt hat, wenn mir nichts passiert, sind das noch genau 3 Jahre die Spiele. Ob Cooper Kupp die 3 Jahre alle macht, weiß ich nicht, aber und wie produktiv er noch ist, ist auch noch mal wieder eine andere Geschichte. Aber mit dem, was du hast, mit Kyron Williams im Backfield, du wirst jetzt eher, glaube ich, gucken müssen: entweder brauchst du einen Edge Rusher oder du brauchst einen neuen Interior Lineman, weil Donald wegfällt, auch wenn du den natürlich nicht 1 zu 1 ersetzen kannst, oder du brauchst einen Cornerback. Also, es schreit für mich alles nach: bleib auf dem Pick. Also, meine Meinung nach wäre: bleib auf dem 19 sitzen, nimm einen Defensive Player. Zieh einfach mal wieder einen soliden Mann, Best Man off the Board, und entwickel den Rookie-Quarterback dahinter noch nicht, weil es gibt Draftklassen, ich glaube, 26 wird besser als 25. Und wenn dieses Drei-Jahres-Fenster noch da ist, dann machst du es dann. Und die Rams sind eine Franchise, die natürlich in der Prä-McVay und Snead-Ära auch durch Täler gegangen sind mit 2-14 und 1-15 und was nicht alles gab für eine Scheiß-Saisons. Aber ob sie das machen würden, keine Ahnung. Nur ich glaube, ja, jetzt da irgendwie den First-Rounder für irgendwie ein Penix oder Bo Nix oder das ergibt für mich keinen Sinn.
Okay.
Ja. So, und dann sind wir noch beim dritten und letzten Thema. Meine Güte, ich hätte nicht gedacht, dass wir heute so viel Minuten hier auf das Tableau bringen, aber sei es wie es sei, wir haben ja alle Zeit der Welt. Das war ein Wunschthema von Basti. Running Backs im NFL-Draft 2024 und potenzielle Landing-Spots. Ja.
Soll ich mal
Warum hast du das
einleiten?
aufgebracht, das
Ja,
Thema?
genau. Warum habe ich das aufgebracht? Wir hatten jetzt die letzten Jahre ja immer wieder Rookie-Klassen, in denen ein, zwei Running Backs dabei waren, die in der ersten Runde gehandelt wurden und dann ja eben auch tatsächlich da gedraftet wurden. Vorletztes Jahr war es ein Breece Hall, letztes Jahr hattest du Bijan Robinson und Jahmyr Gibbs. Vorletztes Jahr ist dann ja Kenneth Walker auch, glaube ich, relativ früh in der zweiten noch gegangen. Und jetzt hast du dieses Jahr mal ein Jahr, wo man sagt, die Running Backs sind dieses Jahr nicht so stark. Die werden frühestens in der dritten Runde gehandelt. Und ich stelle mir einfach die Frage, und deswegen dachte ich mir, wenn wir schon mal sprechen, stelle ich dir die Frage. Siehst du denn einen der Running Backs, der vielleicht überraschen könnte in der Liga? Also siehst du vielleicht einen Running Back, der in einem Team landet, was jetzt gerade einen braucht, was jetzt nicht irgendwie für ein Tandem einen sucht oder als Backup, sondern dass gerade eine Lücke auf Running Back hat, dass dann ein Running Back draftet und der schlägt auf einmal in der Liga total ein. Also der kommt als Dritt- oder Viertrunden-Pick und liefert auf einmal eine 1200-Yard-Saison ab. Also siehst du einen der Jungs, auch wenn sie vielleicht nicht so talentiert sind, nicht so hoch gehandelt werden wie zuvor ein Breece Hall oder Bijan Robinson, kannst du dir vorstellen, dass einer von denen bei einem Team landet, wo er einen guten Landing-Spot hat und wo er dann direkt in der Liga einschlägt und wo wir nächstes Jahr dann sagen, krass, dass sie den in Runde 4 bekommen haben?
Das ist tatsächlich in 299 Folgen Delay of Game eine der schwierigsten Fragen, die mir je gestellt worden sind. Ich weiß gar nicht, wie ich die beantworten soll. Ich habe mir natürlich ein bisschen Gedanken gemacht im Vorfeld. Du hast mir das heute ja auch frühzeitig als Thema irgendwie genannt und ich habe mich da auch noch mal ein bisschen eingelesen und so ein bisschen das, was ich über die Jungs weiß, zusammengetragen. Ich hab mal fünf Namen rausgeschrieben, ja, ohne die jetzt in Ranking zu packen, sondern ich gehe sie einfach nur mal durch. Blake Corum von Michigan, Jonathan Brooks von Texas, Jalen Wright von Tennessee, Trey Benson von Florida State und dann schon in Klammern gesetzt, weil ich ihn schon ein bisschen absacken sehe gegenüber den anderen vier, ist Will Shipley von Clemson. Das sind die fünf, über die ich ein bisschen quatschen will gerade. Ich glaube, dass es kaum ein NFL-Team tatsächlich aktuell gibt, die irgendeinen von diesen Jungs aus wirklich auch den Gründen, weil das Roster es nicht anders hergibt, einen Plug-and-Play-Starter aus ihm machen müssen.
Das ist mir
Denn
auch aufgefallen.
sind wir
Also
mal
wir
ganz
hatten.
ehrlich, keiner von den genannten, und ich glaube, das sind vielleicht die fünf besten, oder sagen wir mal, von denen, diese fünf sind fünf der ersten sechs, im schlechtesten Fall fünf der ersten sieben, die vom Board gehen. Aber keiner von denen ist in meinen Augen ein Plug-and-Play-Starter, wenn du keinen anderen Running Back gerade hast. Ich habe natürlich Teams, und ich glaube, das Team, was am größten nach Running Back schreit, sie haben Rico Dowdle re-signed, aber sie haben vor einem Jahr Ezekiel Elliott abgegeben und sie haben jetzt Tony Pollard gehen lassen. Das sind die Dallas Cowboys. Das wäre ein Team, das irgendwo in der dritten, vierten Runde mit einem der Jungs vielleicht irgendwo einen Home Run schlagen könnte. Ich tue mich aber auch sehr, sehr schwer zu sagen, wer der Home Run sein würde Und dann gibt es ein paar Teams, die brauchen Backups, die brauchen gute Nummer zwei. Und da gibt es einige, also diese Jungs, die ich gerade eben aufgezählt habe, werden wahrscheinlich schon in ihrem ersten Jahr eine gute Nummer zwei. Aber die Nummer eins werden, weiß ich nicht. Green Bay hat Aaron Jones verloren. AJ Dillon, Quadzilla ist da. Vielleicht irgendwie so ein bisschen Split Carries. Okay.
Chargers, die haben
Ja, die
aktuell Gus
Chargers
Edwards
brauchen
als
alles.
ihren,
Ja.
ja, die haben aktuell Gus Edwards als ihren besten Running Back und einen Head Coach, der sehr gerne laufen lässt. Also das kann ich
Das
mir
schreit
vielleicht noch
natürlich auch
vorstellen.
nochmal nach einem Pick irgendwo in der mittleren Runde. Denver hinter einem Javonte Williams. Die Giants haben Devin Singletary, glaube ich, ja geholt. Ne? Aber das schreit auch so ein bisschen nach einem dieser Jungs. Und die Rams, die suchen auch hinter Kyron Williams eigentlich eine bessere Nummer zwei als bei allem Respekt Ronnie Rivers. Aber wer
Raiders.
außerhalb, ja, Raiders, ja, aber da sind wir wieder bei den Teams, die brauchen halt sowieso jede Hilfe, die sie
Ja.
kriegen können. Ja, um die Jungs mal ein bisschen einzuordnen. Also Blake Corum in Michigan im College gewesen, ist irgendwie für mich halt, er ist nur so ein Short-Yardage-Back. Ne? Er hat irgendwie, glaube ich, 45 Touchdowns gehabt im College. Davon waren nur 12 Touchdowns. Touchdown-Läufe, die weiter als 5 Yards waren. Also das heißt, der ist so ein Goal-Line-Back, obwohl er ehrlich gesagt so ein Darren Sproles-Shetland-Pony ist. Der ist 1,71, 1,72 groß, also 5'7 und 3 Viertel. Damit erschreckst du in der NFL normalerweise keinen. Also wir reden
Nee.
über Bryce Young und kann der in dieser Statur von Drew Brees erfolgreich sein? Ich habe es vorhin schon mit Fabian im ersten Teil, sage ich, nee, also ich glaube nicht an Bryce Young. Und ich glaube auch nicht an Blake Corum als Back, der sich irgendwie entwickelt. Ich habe Mock Drafts gesehen, wo tatsächlich von diesen 5 genannten 2 in der zweiten Runde gehen.
Der zweiten.
Ja, ich habe, also Chad Reuter ist ja bei NFL.com auch einer, der macht Mock Drafts 4 Runden, 7 Runden, der geht da schon ein bisschen weiter. Die meisten Mock Drafts sind natürlich nur erste Runde. Man hat auch bei The Athletic dann schon mal irgendwie, aber das ist dann auch irgendwie mit dem All-Stuff, dass halt irgendwie alle, die NFL-Writer sind, das irgendwie so quasi jeder für sich, nicht, sondern, also nicht jeder für sich, sondern im Kollektiv machen. Da hast du dann auch schon mal schöne Mock-Drafts über 7 Runden. Ist dann auch mal interessant für mich die letzten Jahre gewesen, weil die Rams ja sowieso in der ersten Runde keine Relevanz hatten, um dann mal zu gucken, was da eigentlich bei rauskommt. Aber Corum ist für mich einer, bei allem Respekt für alle, die irgendwie auch diese Mühe sich machen, 7 Runden-Mock-Draft zu machen. Also der ist für mich kein Zweitrunden-Pick. Den kannst du vielleicht als Drittrunden-Pick nehmen. Und dann gehe ich weiter mit Jonathan Brooks, Texas. Der hat sich im November das Kreuzband gerissen. Der war bis dahin auf Kurs für eine Monstersaison eigentlich. Und der ist auch so ein Running Back, der hat, glaube ich, sehr, sehr viel Upside. Der ist schwer zu tackeln. Der gefällt mir von seiner Statur her. Aber wenn der ein Zweitrunden-Pick ist, das ist ja kein Talent wie Bijan Robinson, wie du eben genannt hast, zum Beispiel, ne, hast du als Exempel hier irgendwie mal rausgezogen. Sorry, also den, also erste Hälfte, dritte Runde, ja. Dann habe ich Jalen Wright, Tennessee, der ist explosiv, der hat auch einen guten Speed, so wenn er halt irgendwie den ersten Tackle brechen kann, dieser Breakaway-Speed ist gut. Der sieht sich selber oder vergleicht sein Game auch selber so ein bisschen zu Alvin Kamara. Das sind sehr, sehr große Schuhe. Da bin ich aber auch eher bei, ist der Zweitrunden-Pick mir zu wichtig? Dritte Runde. Ja, also ich sehe eigentlich keinen der Jungs in der zweiten Runde. Ich weiß, es wird ein, zwei geben, die in der zweiten Runde so ein bisschen als Gamble auch gezogen werden, weil auch die Teams dann diesen Need haben. Mein Favorit und Will Shipley ist für mich ein solider Running Back 2 mit ein bisschen Special Team Talent, der zwingend erst in der vierten Runde in meinen Augen gehen sollte. Trey Benson ist mein Favorit aus diesen 5. Florida State ist ein Three Down Running Back, den kannst du in dem richtigen System schon im ersten Jahr auch mit einer größeren Rolle bedenken. Ich glaube nicht, dass er die tragende Nummer 1 Running Back Rolle haben sollte im ersten Jahr, aber das ist einer, der sich entwickeln kann, um in diese Richtung zu kommen. Florida State, ich mag ihn vom Typ her. Wenn einer in der zweiten Runde gedraftet werden sollte, dann finde ich in meinen Augen tatsächlich der einzige, wenn überhaupt, Trey Benson und das schon mit Bauchschmerzen. Ihn würde ich eigentlich gerne in Runde 3 als ersten Running Back off the board sehen.
Und was, wenn du jetzt einen kompletten Wild Guess raushauen würdest, wer den draften würde?
Benson. Tatsächlich Dallas eigentlich. Also,
ja.
Weil die, also das schreit ja nach, wir müssen irgendwas finden. Und
ja, und die ja scheinen ja jetzt auch nochmal, also die haben ja, es scheint ja jetzt alles darauf hinauszulaufen, dass sie Prescott nicht nochmal verlängern, zumindest stocken da gerade die Verhandlungen.
Ja.
Und jetzt hast du aber ja, du hast ja immer noch ein talentiertes Roster. Du hast immer noch eine super Defense, eine der besten Defenses letztes Jahr. Jetzt hast du natürlich Dan Quinn verloren, aber du hast auch immer noch eine talentierte Offense. Wenn
Ja.
du jetzt sagst, wir wollen im letzten Jahr es nochmal versuchen mit Prescott, wenn du wirklich ihn nicht verlängerst, und sagst, wir wollen es jetzt im letzten Jahr nochmal versuchen mit ihm, vielleicht kriegen wir doch nochmal einen tiefen Playoff-Run hin, dann musst du natürlich schauen, vielleicht nicht, müssen wir für die Zukunft mal auf Cornerback nachladen, sondern wo haben wir jetzt gerade die größten Needs? Und da ist natürlich Running Back, hast es gerade angesprochen mit Rico Dowdle, alles andere als gut besetzt. Und vielleicht sagst du dann, wenn wir jetzt wirklich nochmal den Run versuchen wollen, dann brauchen wir auf jeden Fall einen Running Back, dem wir jedes Down vertrauen können. Und vielleicht ziehst du dann den ersten Running Back von Bord.
Ja, also in meinen, also ich sage mit all dem Wissen, was ich über die Running Backs habe, und ich finde es eine sehr interessante Aufgabe, die du auch nochmal hier irgendwie heute gestellt hast, weil es super schwierig ist. Über den Value von Running Backs reden wir hier seit Jahren in unserem Podcast. In meinen Augen, wenn ich GM wäre, wäre Trey Benson meine First Choice, weil ich glaube, er ist am weitesten letzten Endes. Und es wäre vielleicht Jonathan Brooks, wenn es nicht für den Kreuzbandriss gewesen wäre im November. Ja. Dann wäre er vielleicht der Erste. So sehe ich eher Benson. Ich würde Brooks sogar als Zweiten off the board nehmen, weil ich sehe da Upside. Wenn er fit ist und daran anknüpfen kann, es gab mal einen Running Back, ich weiß, der hatte jetzt nicht 8 gute Jahre, aber der war auch verletzt im College, der hat in Georgia im College gespielt, hat bei so einem Team gespielt, das so Widderhörner hatte. Die sind dann mal umgezogen von St. Louis. Der war ganz gut. Todd Gurley hieß der, glaube ich, ja. Der kam auch von der Verletzung. Das ist ja immer so ein Gamble. Bei Running Backs sind aber die GMs ja mittlerweile sehr, sehr vorsichtig geworden. Und ich
war das der,
glaube,
bei dem die Knie in Hundejahren altern?
Ja, genau. Und Brooks wäre so ein Kollege, dem traue ich halt zu, wenn der fit ist. Also sagen wir mal so, Basti, wenn du viele Picks hast und du bist in der dritten Runde, hast vielleicht noch einen Kompensationspick in der dritten, vierten Runde oder zwei oder der fällt noch weiter. Also wenn ich Rams wäre und die haben Kompensationspicks, ja, so viele wie, glaube ich, kein anderes Team, ziehe ich den in der vierten Runde und sag, ich warte, bis der fit ist und gammel ein bisschen mit Ronnie Rivers rum und dann wird der meine Nummer zwei hinter Kyle Williams. Also das wäre so ein Szenario. Aber wenn es um Benson geht, den ich eigentlich an erster Stelle sehe, warum nicht Denver? Javonte Williams war, wie oft schon, zweimal schwer verletzt.
Ja,
dahinter ist nur Schrott. Die Giants, könnt ich mir auch vorstellen, dass der sich bei denen entwickeln kann. Die haben, ist ein anderes Regime, sind andere Coaches, ist ein anderer GM, aber die haben halt früher auch Running Backs entwickeln können. Ne? Da gab es mal so eine Zeit, da hatten die natürlich auch noch einen anderen Value in der Liga. Das könnte ich mir schon vorstellen. Ja, es ist boah, es ist dieses Jahr kein gutes Jahr für Running Backs. Da ist keiner, wo du sagst, da bin ich richtig heiß drauf, ja. Also,
aber genau deswegen fand ich halt die Frage so interessant, weil
ja.
es war die letzten Jahre auch einfach zu sagen, Bijan Robinson, Jahmyr Gibbs, Breece Hall, die gehen alle früh und bei vielen war es dann vielleicht sogar schon recht früh vorherzusehen, wo die landen. Und dieses Jahr ist es tatsächlich mal schwerer, aber trotzdem habe ich immer das Gefühl, der beste Running Back im Draft, also selbst wenn er jetzt nicht das Talent hat, in Runde 1 oder 2 zu gehen, der beste Running Back im Draft, der wird ja in der NFL hoffentlich auch was reißen. Und deswegen finde ich es interessant, mal zu schauen, wenn dieses Jahr der beste Running Back im Draft nur erst in Runde 3 oder 4 geht, vielleicht kriegt da ja eins der Teams einen guten Stil hin, dass dann ein Trey Benson oder ein Jonathan Brooks mitnimmt.
Ja.
Und am Ende fragen wir uns alle, wie ist der denn erst in Runde 4 gegangen?
Richtig, also ich glaube schon, dass irgendeiner von den Jungs ein Stil wird. Ja, da wirst du irgendwo ein Nugget finden. Aber ja, die Frage ist natürlich schon, zockst du dann auch da drauf? Also es ist nicht so leicht. Franco Junior ist, glaube ich, ja auch im Draft, ne? Also
ist das so?
Müssen wir überlegen, wie weit wir gekommen sind. Der Sohn von Frank Gore, der
Aber
auch noch
sein,
dieselbe Position spielt wie der
spielt
Papa.
sein Papa noch irgendwo?
Nee,
Vor
nee,
ein,
nee,
zwei Jahren war der doch auch noch
der ist schon
unterwegs.
retired, glaube ich. Also der ist
Aber
irgendwo schon retired.
hätte die ein, zwei Jahre hätte er auch noch
Das
warten können.
wird nicht hier LeBron James und Bronny irgendwie wie in der NBA, die irgendwann nochmal ein Jahr zusammenspielen, wahrscheinlich nicht. Also, Gottes Willen. Ich glaube, man kann irgendwo ein Nugget finden, aber es ist eine ganz schwierig zu bewertende Klasse. Ja, ich habe einen schönen Text auch gefunden von Maurice Jones-Drew, der nun mal selber ja auch Running Back war. Ich weiß nicht, ob du den auch gelesen hast, und er hat gesagt, in 2013, er vergleicht so ein bisschen die Klasse mit 2013, da war Giovanni Bernard, der erste Running Back off the board mit dem 37. Overall Pick in Runde 2. Da hattest du so Leute wie in der Runde 2 mit Pick 48 Le'Veon Bell, Eddie Lacy, Latavius Murray als 6-Runden-Pick, Rex Burkhead 6-Runden-Pick, Theo Riddick 6-Runden-Pick und CJ Anderson undrafted. Das sind halt schon ein paar Namen, die haben sich ein bisschen unterschiedlich in ihrer Rolle auch, aber die haben sich schon noch ein paar Jahre gehalten. Bell sticht natürlich durch seine Top-Jahre in Pittsburgh da ganz klar heraus. Aber ich sag mal so, Le'Veon Bell war Pick Nummer 48. Wenn jemand einen dieser Running Backs 48, an 48 zieht oder früher, ja, da reden wir über die Hälfte der zweiten Runde, dann habe ich ein paar Fragen.
Ja, das verstehe ich. Aber wenn man schaut, dass zum Beispiel, ich glaube, Delvin Cook war auch irgendwo in Ende
Ja.
Runde 2 unterwegs und ich glaube, Alvin Kamara ist, glaube ich, auch ein Drittrundenpick gewesen.
Ja.
Du weißt es halt nie. Du weißt es nie. Und
System,
wenn.
Entwicklung. Ja, der Running, also ich meine, es gibt auch immer noch, nicht nur weil die Jungs nicht mehr irgendwie die nächsten 7, 8, 9 oder 100 Jahre diesen McCaffrey-Money toppen werden, sondern jetzt halt mit 12 Millionen auch ist quasi Ceiling, heißt es ja nicht, dass es nicht noch gute Running Back Coaches in der NFL gibt, ja? Also diese Coaches verdienen auch noch gute Dollar und die können ein bisschen was. Und die können im richtigen System, mit dem richtigen Running Back Coach, kannst du als Rookie Running Back ja, einfach auch in das richtige Nest kommen. Und das ist etwas, was natürlich den Jungs zu wünschen wäre. Aber I don't know. Ich meine, vielleicht ist ein Trey Benson am Ende, hat er einen besseren Career Average als Bijan Robinson in 5 oder 8 Jahren. Das wissen wir
You never
nicht.
know.
Ja.
Ja.
Aber es ist schon eine schwierige Klasse. Und bei allem, also es ist ja auch Druck drauf. Ja? Ich finde, ein Drittrunden-Pick. Ja. Also, egal, wie man es jetzt bewertet, wenn andere sagen, und das ist ja, ich bin ja halt auch nur, meine bescheidene Meinung wäre Trey Benson, aber wenn jemand sagt, Brooks oder Corum, weil der die Goal-Line erschnüffeln kann, ist mir ein Second-Round-Pick wert. Also, ich würde ein bisschen nach dem Draft abkotzen, wenn wir mehr als einen Second-Round-Running-Back hätten. Also, eigentlich gehören für mich alle in die dritte Runde. Und wenn es mehr als einer werden, die, also wenn es zwei oder drei sogar werden, die in der zweiten Runde gehen, verstehe ich es nicht so ganz, weil dann konterkariert das so ein bisschen wieder diesen gesamten Running Back Value, den ich in der NFL eigentlich seit Jahren sehe.
Dann schauen wir mal, wie es kommt. Ich bin auf jeden Fall gespannt.
Okay, ich sehe schon. Ich werd von den Hörern da nochmal in die Pflicht genommen bei dem Thema. Aber das machen wir schon seit 6,5 Jahren, gar kein Thema. Kein Problem. So, dann sind wir doch für heute durch, oder? Hast du noch was?
Ich denke, nee, ich glaube, also es gibt viele Themen, über die ich ewig sprechen könnte, aber wir wollen es ja heute auch nicht zu lang machen.
Ja.
Denke, wir sind zumindest mit den drei Themen, die wir uns vorgenommen haben, sind wir gut durchgekommen und haben die auf jeden Fall ausreichend behandelt.
Auf jeden Fall. Dann geht es in das Segment, was Verabschiedung grundsätzlich erstmal heißt. Und heute steht aber auch wieder ganz vorne Danksagung. Basti, vielen Dank an dich natürlich erstmal
Gerne.
für deine Zeit, deine Bereitschaft und deine Expertise. Und das Gleiche auch nochmal an der Stelle, haben wir vorhin auch schon gesagt, an den Fabian. Ich finde es ganz toll, wenn man ja so ein bisschen improvisieren muss für den Podcast und ihn dann doch auch nicht ausfallen lassen möchte. Dass wir auf Jungs wie euch zurückgreifen können, die dann einfach auch, ja, keine Scheu haben, sich hier hinzusetzen und wissen, da läuft irgendwie die Aufnahme und wir quatschen ein bisschen. Das
Ja,
ist
es macht ja
wirklich
auch
sehr, sehr
Spaß.
hilfreich.
Also auch danke für die Einladung.
Immer,
Es
immer wieder
macht ja
gerne.
auch Spaß, drüber zu quatschen. Man beschäftigt sich ja offensichtlich auch damit. Also ich habe jetzt nicht den vollen Teil mit dem Fabi gehört, aber das Ende habe ich auch noch mitbekommen und bei mir weiß ich da auch, man beschäftigt sich ja mit den Dingen, über die wir heute gesprochen haben, habe ich mich ja offensichtlich auch vor heute beschäftigt und deswegen macht es natürlich dann auch Spaß, wenn man darüber sprechen kann.
Auf jeden Fall. An dieser Stelle nehme ich mir jetzt mal noch kurz die 30 Sekunden, um über die kommende Episode zu reden. Denn das ist ja bekanntlich die 300, wenn heute die 299 war. Der Christian und ich haben so ein bisschen auch darüber philosophiert und uns ausgetauscht, wie wir das machen können mit mal wieder vor Publikum aufnehmen. Also Folge 100, das ist lange her, die haben wir ja vor Publikum aufgenommen. Es müsste irgendwie, ich glaube, es war der 12. November 2019, wenn ich das jetzt im
Das
Archiv richtig im Kopf habe.
war das Jahr vor Corona, ja.
Genau, es war das Jahr vor Corona und es war, glaube ich, der Tag nach meinem Geburtstag. Und ja, wir werden Folge 300 nicht vor Publikum aufnehmen. Es ist logistisch und zeitlich und planungstechnisch alles nicht möglich. Wir haben das aber auch fest im Blick, mal wieder euch einzuladen aus nah und fern, wer Bock hat, mit ein bisschen Bier und Snacks und ein bisschen Quatschen hinterher und vorher und einfach eine gute Zeit zu haben. Wann wir das machen, zu welcher Episode, weiß ich nicht. Episode 333 wäre mir ein bisschen zu lang zu warten. Es wird irgendwie wahrscheinlich eine völlig krude Zahl sein. Wir halten euch aber diesbezüglich auf dem Laufenden. Nächste Woche, ja, irgendwie was außerhalb der Reihe ist, wird zur Episode 300 geben. Wie das genau aussieht, wissen wir noch nicht. Schauen wir mal. An dieser Stelle noch einmal vielen Dank an die Mitstreitenden und vielen Dank an euch fürs Interesse. Wir sind Daily of Game, der Football-Podcast. Das war Episode 299. Alle Episoden wie auch diese gibt es bei SoundCloud, bei Apple Podcasts, bei Spotify, überall da, wo es gute und schlechte Podcasts gibt. Und wenn ihr uns schreiben wollt, oder mit Themenwünschen, Anregungen oder sonst etwas, dann ist das @DelayOfGameNFL bei Facebook und bei X. Und bei Instagram ist es immer noch DelayOfGame_Podcast. Für heute verabschieden wir uns. Nächste Woche melden wir uns zurück, dann wieder mit Dr. Christian am Mikrofon. Basti, vielen Dank nochmal und wir sind für heute raus.